Da kann man dann vielleicht auch sehen, so schlimm wie es ist, ist es vielleicht auch eine Chance. Eine Chance deshalb, weil wir vielleicht jetzt die Möglichkeit haben, diese gesamten Entwicklungen, die ja bestimmt 25, 30 Jahre alt schon ist, wo immer mehr Grundrechte eingeschränkt werden, jetzt vielleicht auch breiteren Bevölkerungsschichten verständlich zu machen, eben über diese totale Internetüberwachung, die es offensichtlich hier gibt. Von daher möchte ich einfach sagen, wir sind hier vor ganz, ganz grundlegenden Fragen gestellt. Es ist also nicht nur eine Petitesse, die hier passiert, sondern es stellen sich wirklich die Fragen, was ist unsere Demokratie wert, was ist unser Rechtsstaat wert, was müssen wir tun, damit wir vielleicht zu einem echten Rechtsstaat mal durchdringen, dass wir den mal kriegen. Ich weiß nicht, ob wir den die letzten Jahre hatten, wenn das offensichtlich über Jahre hinweg möglich ist, so mit uns umzugehen. Und deswegen, ich habe es auch schon bei der Demo gesagt und ich sage es hier nochmal ganz bewusst, ich würde mir wünschen, dass es über Parteigrenzen hinweg an dieser Frage sich endlich mal sowas wie eine echte neue Bürgerbewegung entzünden würde, die eben genau das zum Thema macht. Gut, jetzt habe ich so viel geredet. Die Gäste, die wir heute haben und die auch dann das Wort ergreifen und ich versuche dann nachher zu moderieren. Erstens hier zu meiner Rechten Bernhard Banasch. Er ist der stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Freistaats Sachsen. Wir haben ihn deshalb eingeladen, weil er dort im Amt Referatsleiter für die Fragen der öffentlichen Sicherheit, die Behörden der öffentlichen Sicherheit dort ist und weil er dort eben im Amt bei Herrn Schurich im Grunde eigentlich diese Fragen bearbeitet. Wir sind auch sehr froh, das möchte ich auch ausdrücklich anerkennend hervorheben, dass der sächsische Datenschutzbeauftragte schon sehr früh an die Öffentlichkeit gegangen ist und auch schon sehr früh einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben hat, den er auch veröffentlicht hat, wo er im Grunde Forderungen stellt und eben auch, denke ich, zu Recht die Frage stellt, was ist eigentlich mit unseren Daten hier in Sachsen? Wir müssen ja die ganze Zeit Daten abgeben, zwanghaft, ja, und die verwaltet dann der Freistaat. Und ja, wir müssen davon ausgehen, die landen dann direkt oder indirekt dann in England oder in Amerika oder sonst wo. Fragezeichen. Dazu, denke ich, wird er ein paar Sachen sagen. Und dann zu meiner Linken, Frank Becker, hier vom CCC in Dresden. Wir haben auch schon öfters Veranstaltungen dankenswerterweise zusammen gemacht. Und du wirst sicher hier zur Position des CCC und auch hauptsächlich oder mehr auch zu technischen Dingen wahrscheinlich was sagen oder eure Einschätzung von dieser Affäre, denke ich mal, geben. Dann am Schluss gehst du sicher noch drauf ein. Es gibt ja auch wieder dieses Jahr zum Glück wieder Datenspuren, wo das wahrscheinlich auch ein großes Thema sein wird. Ganz am Schluss wird die Kerstin hier vorne nochmal was sagen zum FSA, also Freiheit statt Angst-Demo in Berlin am 7.9. Da wollen wir eigentlich auch mit der Veranstaltung irgendwie einen Beitrag leisten, dass da möglichst viele Leute auch aus Dresden auch hinfahren. So, Herr Banasch.
Herr Lichtig.
Wie sehen Sie das? Oder bitte.
Also, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es ist ja, finde ich, sehr gut und verdienstvoll, dass Sie eine solche Veranstaltung machen. Die meisten Parteien haben auf die bekannt gewordenen Spionageaktivitäten bisher ja mit solchen Veranstaltungen jedenfalls nicht reagiert. Das also als Eingang. Vielen Dank für die Veranstaltung. Finde ich sehr gut, dass Sie sich des Themas annehmen. Mein Name ist Bernhard Banasch. Ich bin, wie Herr Lichtig schon gesagt hat, der Referatsleiter, der zuständig ist für Sicherheitsbehörden und das Landesamt für Verfassungsschutz, also für den sächsischen Nachrichtendienst und darüber hinaus auch für Polizei etc. etc. Stichwort, was war ich, Funkzellenabfrage 2011 in Dresden. Sie erinnern sich, das ging alles über unseren Tisch. Oder wenn Sie sich noch etwas weiter zurückerinnern, Sie erinnern sich vielleicht auch an den Sachsensumpf, diese Affäre um das Landesamt für Verfassungsschutz, wo es um die unrechtmäßige Erhebung von Daten ging, von personenbezogenen Daten. Auch da waren wir beteiligt und haben beide Vorgänge beanstandet, förmlich beanstandet. Das ist leider das schärfste Schwert, was der Datenschutzbeauftragte hat. In Deutschland gibt es bei den Datenschutzbeauftragten nur das Maximum einer Beanstandung, die darf dann aber auch veröffentlicht werden und die hat für gewöhnlich dann auch eine parlamentarische Befassung zum Ergebnis. So war es in diesen beiden Fällen. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Es ist schwierig, Herr Lichtig, das Ganze herunterzubrechen auf Sachsen, weil es ja doch in erster Linie derzeit in der Diskussion um Spionageaktivitäten der USA und Großbritanniens geht und man kann obwohl ich das nicht weiß, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit darf man unterstellen, auch noch andere dazuzählen. Die Amerikaner werden nicht die einzigen sein, die sich für deutsche Daten interessieren. Da kann man sicherlich auch die Russen dazuzählen oder die Türken oder die Iraner oder wer auch immer. Die Chinesen werden für gewöhnlich immer beschuldigt, sowas zu machen. Aber einen rein sächsischen Bezug herzustellen, ist wie gesagt schwierig. Es ist eigentlich ein Bundesthema und eigentlich noch mehr ein EU-Thema, denn es geht in dem Verhältnis zwischen den USA und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer darum, wie stark ist die eine Seite und wie stark ist die andere Seite. Denken Sie an SWIFT oder denken Sie an die Passenger Name Records, die nach 2001 von den USA abgefordert werden. Da werden gigantische Datenmengen eben zum Beispiel über den internationalen Zahlungsverkehr oder über die Flugpassagiere von den USA im Rahmen ihrer Befugnisse oder ihrer Anliegen, die sie nach dem Patriot Act nach 2001 gemacht haben, abgefordert. Und da geht es immer um die Frage, wie stark ist die Europäische Union, ihre Vorstellungen von Grundrechten durchzusetzen gegenüber den Amerikanern. Das sieht, ich glaube, nicht so allzu rosig aus. Die wirtschaftliche Macht der Amerikaner ist groß und die Europäische Union ist sicher da nicht in der Lage, wirklich Bedingungen zu stellen. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Aber das ist wahrscheinlich für Sie auch nichts Neues. Was derzeit versucht wird als Reaktion auf diese bekannt gewordenen Spionageaktivitäten, ist zweierlei. Einerseits versucht die, ich komme gleich auf unsere sächsische Situation zu sprechen, aber es ist vielleicht wichtig, dass man erst auf die EU und auf den Bund zu sprechen kommt. Einerseits versucht der Bund, die Bundesregierung hat, ich glaube am 7. August oder sowas, am 22. Juli einen 8-Punkte-Plan herausgegeben. Der sieht so Sachen vor wie, was weiß ich, Stärkung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie wissen, das BSI ist eine Behörde, ein Spin-off eigentlich des BND, der sich um die Informationssicherheit in der Bundesrepublik kümmert und die Bundesbehörden zumindest berät, aber auch solche Sachen wie den Grundschutz herausgegeben hat, der für Informationssicherheit so der Standard sein sollte. Und das geht weiter. Die Bundesregierung möchte auf internationaler Ebene, auf UN-Ebene erreichen, dass nun endlich das Nachrichtendienstrecht auch Gegenstand internationaler Abmachungen wird. Es ist natürlich alles richtig und alles schön und es entspricht auch einer rechtlichen Verpflichtung der Bundesregierung, die aus dem Vorratsdatenspeicherungsurteil des Bundesverfassungsgerichts herrührt, wo das Bundesverfassungsgericht erkannt hat, dass die Bundesrepublik verpflichtet ist, sich auf internationaler und EU-Ebene dafür einzusetzen, dass es zum Beispiel keine totale Registrierung gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, dass die Freiheitsäußerungen, dazu gehört das Kommunikationsverhalten, nicht total registriert werden darf. Immer mit Blick auf die Vorratsdatenspeicherung, die ja auf eine EU-Richtlinie zurückgeht. Aber wertvolle Ausführungen auch für unsere gegenwärtige Situation mit NSA und PRISM, denn daraus ergibt sich glasklar, Bundesverfassungsgericht hat erkannt, die Bundesrepublik ist verpflichtet, sich international dafür einzusetzen, dass es solche anlasslosen und umfassenden Absaugungen von unserem Kommunikationsverkehr nicht geben darf. Aber das ist natürlich alles schön und gut und wenn Frau Dr. Merkel sagt, in Deutschland gilt deutsches Recht, dann ist es natürlich genauso richtig wie banal. Natürlich gilt in Deutschland deutsches Recht, das ist ja wohl nicht das Problem. Das Problem ist nicht das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die halten sich an deutsches Nachrichtendienstrecht, was ich glaube relativ gut ist, was sehr viele datenschutzrechtliche Vorschriften enthält. Da sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist die internationale Spionage. Und die werden wir nicht abschaffen können. Und eine Einhegung der internationalen Spionageaktivitäten von Nachrichtendiensten von Staaten, die um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, halte ich für ziemlich schwierig und eigentlich für aussichtslos. Das ist etwas, was, wenn überhaupt, nur ganz langfristig vielleicht mal Auswirkungen zeitigen kann. Vielleicht mal, wissen wir alle nicht. Also wir werden das zweitälteste Gewerbe der Welt nicht abschaffen können durch internationale Pakte. Das sicher nicht. Will man es auch wohl, schätze ich, nicht einhegen können. Was bleibt also übrig? Was kann man machen? Man kann das Zweite angehen, wofür die Kollegen vom CCC sicherlich kompetenter sind als ich, der ich Jurist bin und kein Techniker, kein Informatiker, und kann versuchen, die Informationssicherheit zu erhöhen. Das heißt, man kann versuchen, Möglichkeiten der Zugriffe anderer auf unsere Informations- und Kommunikationswege zu erschweren. Man kann versuchen, lokale oder nationale Clouds zu schaffen. Man kann versuchen, den Leuten ein Bewusstsein dafür zu geben, dass im Grunde alles, was über Server, die einem US-amerikanischen Unternehmen, egal wo es stationiert ist, gehören, unsicher verläuft. Das kann man machen. Man kann versuchen, die Informationssicherheit mit End-to-End-Verschlüsselung zu erhöhen. Man kann versuchen, ich glaube, das Wichtigste ist, die technischen Möglichkeiten, die es bereits gibt, auch wirklich anzuwenden. Da sind wir natürlich auch wieder bei wirtschaftlichen Fragen. Das ist natürlich eine Frage, ist eine Landesregierung wie die sächsische oder die bayerische oder die bremische oder wer auch immer bereit, möglicherweise ihre Informationstechnik umzustellen auf Techniken, die sich leichter abschotten lassen, die sich offener präsentieren als das, was derzeit angewandt wird, Windows oder wie auch immer. Nicht? Also das ist
ohne Hintertürchen,
die mit ziemlicher Sicherheit eingebaut sind in modernen Programmen, können Sie davon ausgehen, dass die mitgelesen werden können, und zwar sozusagen werksseitig schon eingebaut in den Programmen. Also das ist in der Community, glaube ich, seit längerer Zeit bekannt. Also da kann man ansetzen. Man kann sozusagen den Selbstschutz versuchen zu erhöhen. Aber das kostet Geld. Und das ist natürlich auch, wenn man es allzu direkt macht, und das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum die Bundesregierung sich da so auffallend zurückhält in ihren Äußerungen, ist natürlich auch nicht ein wahnsinnig freundlicher Akt gegenüber anderen Staaten. Also die Eingangsäußerung, die ich machen möchte. Wir werden Spionage nicht abschaffen können. Wir können aber uns selber vermutlich besser schützen. Das ist eine Aufgabe, die die Informatiker machen müssen und die Politik entscheiden muss. Da muss die Politik eben sagen, wir stellen halt auf ein anderes Betriebssystem um oder wir nutzen eben Verschlüsselungstechniken, die es am Markt gibt. Und wir versuchen insgesamt damit die personenbezogenen Daten etwas besser zu schützen. Denn es hat ja immer zwei Aspekte, diese gegenwärtige Diskussion. Einerseits, und dafür stehe ich mit der Behörde des Sächsischen Datenschutzbeauftragten, geht es um personenbezogene Daten. Da geht es darum, dass ich, wenn ich eine Mail nach Bosnien schreibe, sicher sein möchte, dass die nicht mitgelesen wird oder nicht ausgewertet wird. Und auf der anderen Seite geht es um einen Bereich, der zu tun hat, ich glaube, man kann das so zurückführen auf eine gewisse wirtschaftliche Schwäche der Staaten, die jetzt so intensiv spionieren. Geht es schlicht um Industriespionage? Geht es darum, dass man eben mitbekommen möchte, wenn, Sie sind ja jetzt hier ein vorwiegend grünes Publikum, deswegen sei mir dieses Beispiel jetzt erlaubt, wenn irgendeine grüne Technik zum Beispiel, bei der die Deutschen ja schon führend sind, wahrscheinlich mit 2-3 anderen Nationen auf der Welt, entwickelt wird, da gibt es natürlich ein massives Interesse daran zu erfahren, was macht denn der Windenergieanlagenhersteller und was hat denn der für neue Techniken, die ihm vielleicht 5% mehr Effizienz einbringen oder nicht. Also auf dieser Seite übrigens, wir haben vorhin darüber gesprochen, Herr Lichti, kann man vielleicht auch diese CDU-FDP-geführte Bundesregierung etwas mehr packen in der öffentlichen Meinung. Denn wenn die erkennen, dass diese Spionageaktivitäten sich eben auch, und das darf man, glaube ich, unterstellen, gegen die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse deutscher Unternehmen richten, dann vielleicht sind sie für dieses Thema etwas aufgeschlossener, als wenn man nur als Datenschützer herkommt und sagt, hoho, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und auf Vertraulichkeit und Integrität der informationstechnischen Systeme und so weiter, alles, was das Bundesverfassungsgericht so schön erkannt hat. Da sind die vielleicht ein bisschen unempfindlicher, als wenn man sagt, nee, es geht einfach um Kohle. Es geht einfach auch darum, dass da viel abgeschöpft wird aus wirtschaftlichen Zwecken oder zu wirtschaftlichen Zwecken. Also diese Dinge sind wahrscheinlich erfolgversprechender, als wenn man da jetzt versucht, auf internationaler Ebene das Nachrichtendienstrecht den Prinzipien des Datenschutzes zu unterwerfen, als da sind, was weiß ich, Erforderlichkeit zur Aufgabenerfüllung oder Verhältnismäßigkeit. Diese beiden Prinzipien, die sind hier berührt. Und die führten zum Beispiel im deutschen Nachrichtendienstrecht mit Sicherheit dazu, dass eben auch der BND in seiner Auslandsüberwachung eben nur Stichproben ziehen darf. Er darf, ich glaube, in der strategischen Telekommunikationsüberwachung bis zu 20% sich greifen und analysieren. Also diese Beschränkungen, die sind natürlich in Amerika undenkbar. Das ist in diesem Sinne eine Science-Fiction-Erzählung, wenn man das denen erzählt. Da haben die ein ganz anderes Verständnis von Datenschutz, abgesehen davon, dass es dort auch kein allgemeines Datenschutzgesetz gibt. Es gibt sektoral irgendwelche Datenschutzbereiche. Da sind wir schon beim nächsten Thema, was auch zum Beispiel für den Vertreter von der IHK nicht uninteressant ist. Die Frage, wie kommunizieren wir denn zukünftig mit den USA? Da gibt es, Sie wissen, das Safe Harbor Abkommen. Das ist ein Abkommen, was auf freiwilliger Basis von US-amerikanischen Unternehmen unterschrieben werden kann, die sich selbst verpflichten, gewisse Datenschutzstandards einzuhalten. Also zum Beispiel nicht an Dritte weiterzugeben, was sie empfangen haben. Dieses Safe Harbor Abkommen ist ein Feigenblatt, was man benutzt, um den Datenaustausch, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, mit den USA weiter aufrechterhalten zu können. Alle, die sich damit befasst haben, wissen, dass Safe Harbor eine bloße Illusion ist. Weil selbstverständlich die US-amerikanischen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste immer fein unterscheiden, eine Befugnis haben, auf Daten zuzugreifen, die US-amerikanische Unternehmen haben. Denken Sie an Fluggesellschaften, denken Sie an Google, denken Sie an Facebook und so weiter. All die Unternehmen, es sind 9 große US-amerikanische Unternehmen, die an PRISM, also einem Unterprogramm von Stellar Wind, diesem generellen, sozusagen weltweiten Überwachungsprogramm beteiligt sind. Diese 9 Unternehmen, alles große Unternehmen, kooperieren selbstverständlich und haben ihre Hintertürchen für die US-amerikanischen Nachrichtendienste und auch Sicherheitsbehörden. Da wird auch ab und zu sicherlich der ein oder andere Staatsanwalt kommen. Aber davon sprechen wir ja heute Abend nicht. Wir sprechen heute Abend von der nachrichtendienstlichen Bedrohung der Integrität unserer Kommunikation. Also das alles ist, wie gesagt, ein Thema, was sehr politisch ist. Auf EU-Ebene ist meines Erachtens die notwendige Macht nicht vorhanden, um dem wirklich entgegenzutreten. Und ich halte uns derzeit für relativ bedroht und auch unter diesen Überwachungssystemen für relativ ausgeliefert. Meine Vorstellung von einer Verbesserung und von einer Abhilfe ist eben Schlagwort Erhöhung der Informationssicherheit. Das ist der Punkt, an dem man selbst hier ansetzen kann. So, jetzt habe ich aber auch genug geredet. Wenn Sie erlauben, würde ich jetzt gerne vorerst mal Schluss machen und stehe für Nachfragen gern zur Verfügung.
Ich würde wirklich gerne vielleicht 1-2 kleine Nachfragen an Bernhard Banasch noch machen, bevor wir zu Frank Becker kommen, weil Sie ja auch gesagt haben, dass Sie Jurist sind und das auch unter dem rechtlichen Aspekt betrachten, vielleicht noch einmal zugespitzt. Also das, was jetzt passiert, Sie sind gar nicht darauf eingegangen, ob auch der BND und der BfV, also deutsche Behörden, die haben ja auch teilweise X-Keyscore oder PRISM, haben sie ja teilweise eingeräumt, sind denn diese ganzen Programme denn überhaupt in irgendeiner Weise mit deutschem Recht vereinbar?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne die Programme nicht im Einzelnen. Das müsste der Bundesbeauftragte bei den Bundesbehörden mal nachprüfen, so wie er es auch mit den Programmen getan hat, die für die Online-Durchsuchung zuständig sind. Die Frage, ob was verhältnismäßig ist, ob ein Zugriff verhältnismäßig ist, hängt vielleicht gar nicht mal so sehr von dem eingesetzten Programm als von dem Ausmaß der Überwachung ab. Das heißt, wenn ich sowas wie X-Keyscore habe und es nur auf 15% der Auslandskommunikation anwende, dann ist es verhältnismäßig, jedenfalls nach dem Bundesverfassungsgericht. Wenn ich es aber zum Absaugen von 100% nehme, dann ist es eben nicht mehr verhältnismäßig.
Da reden wir dann nachher weiter, bin ich anderer Meinung, aber das ist ja wunderbar. Frank Becker, bis dann. Soll ich das wegsetzen?
Nee, ist alles gut. Also,
ich möchte es auch sehen.
Ich mal als Frage am Anfang, kennt jemand den Chaos Computer Club nicht? Das Ist anders als früher, weil als ich so das erste Mal hier auf ähnlichen Veranstaltungen war, ungefähr 2000, ein bisschen später, da musste man das immer erst noch erklären. Wie gesagt, uns gibt es in Dresden seit ungefähr 2000. Der CCC ist dezentral organisiert. Das heißt, es gibt so Knotenpunkte in hauptsächlich Deutschland, aber es gibt es auch in der Schweiz, Österreich. Es gab auch mal einen, ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind, in England. Und wir machen, ich fange mal ein bisschen Werbung an, ob das gestattet, wer dich schon erwähnt hatte, wir machen die Datenspuren. Das ist so ein zweitägiges Symposium, wo wir uns über alles, was so irgendwie in Richtung Datenschutz geht, austauschen. Wobei das jetzt nicht nur rechtlich ist, obwohl wir auch immer Juristen haben, die Vorträge halten. Oder nur Technik. Es gibt zum Beispiel auch für Kinder so einen Track, wo die löten lernen und da kleine Sachen zusammenbasteln und so ihren Einstieg halt in das ganze Thema mitnehmen. Schwerpunkt ist hauptsächlich, dass wir Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich so im ganzen CCC-Umfeld zugehörig fühlen, dass wir mit den Leuten halt in Kontakt kommen, dass wir den Leuten seit nächstes Jahr sind es 10 Jahre, erklären, wie man E-Mail-Verschlüsselung verwendet, was heute so unter diesem Stichwort Krypto-Party so abgeht. Das machen wir also alles schon eine ganze Weile. Ja. Ich bin ja ziemlich zeitig so in diesen Computertopf gefallen. Also ich bin hier in Dresden aufgewachsen und so Anfang der 80er hat mich mein Vater in so ein Rechenzentrum an der Uni mitgenommen. Er war da irgendwie Leiter oder sowas. Und was man oben links sieht, so sah damals halt so ein Computer aus. Das war so ungefähr so ein Raum wie hier, voll mit Schränken, mit so bunten Lämpchen, wie man das so von der Enterprise kennt. Und dann gab es da so ein Spiel, da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte man so einen Drucker, mit so immer so eine Zeile. Und das Ding hieß Mondlandung und da wurde dann angezeigt, mit wie viel Kilometern pro Sekunde man da auf den Mond zurasen, wie viel Abstand noch ist. Und dann muss man halt so die Bremsbeschleunigung eingeben und je nachdem, das Ziel war halt mit nahezu null unten aufzukommen und noch Treibstoff zu haben. Da konnte man noch die Register von der CPU selbst bedienen. So, es war irre. Was es damals aber schon gab, war, dass man Schriftbilder von solchen Druckern, die wurden schon hinterlegt bei der Stasi damals. Wir sind seit dem ganzen weiten Weg gekommen, PC-Ära, da fing es so langsam an, dass sich Computer miteinander vernetzt haben. Und heutzutage sind wir halt in dieser sogenannten Informationsgesellschaft an dem Punkt angekommen, wo wir halt Computer, die wesentlich leistungsfähiger sind als was man so als PC noch, was weiß ich, vor 15 Jahren auf dem Tisch hatte, die Sensoren dran haben, die also ständig wissen, wo man ist und die aber auch indirekt Informationen über den Träger der Geräte einfach mitprotokollieren. Das ist nun mal einfach so. Also wenn das nächste iPhone rauskommt, denke ich, wird es so einen Aufschrei geben wieder. Da gibt es also so eine Funktion, dass man sich anzeigen lassen kann, wo man so die letzte Woche war. Das ist ziemlich versteckt, aber das sieht erstmal. Das ist so, wenn der allgemeine Bürger auf Google Street View das erste Mal guckt, der denkt, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Ja? Das sind Daten, die gibt es, solange es Handys gibt. Ja? Die Mobilfunkanbieter, die haben die Daten schon immer und die haben schon immer diese Bilder gesehen. Also ich kann mich erinnern, Anfang 2000 gab es Produkte, wo Firmen ihre Mitarbeiter, kann man das sagen, freundlich, die konnten halt gucken, wo ihre Mitarbeiter sind. Das haben Mobilfunkanbieter damals schon so angeboten. Und das, was wir lernen müssen, ist den alten Satz hier. Kann man es lesen, wer das? Ich bin großer Fan von Marco Bekling, der hat so ein Spiel immer, dass er hier Zitate sagt und einen anderen Namen drunter schreibt. Das ist also bei Holland gewesen, der halt schon, ich glaube in den 80ern gesagt hat, dass wir einfach lernen müssen, mit diesen Daten umzugehen. Und es muss Schranken geben und die Schranken haben wir ja momentan ganz offensichtlich mit Pauken und Trompeten durchbrochen. So, jetzt wird man aber zu solchen Veranstaltungen wie hier immer nicht irgendwie als Gesellschaftskritiker oder so eingeladen?
Doch, darfst du.
Obwohl, danke. Ist dann immer so, ja, erklär uns erstmal, wie das technisch ist. Das müssen wir natürlich machen.
Überwachung statt.
Achso, ich dachte, jetzt kommt hier was anderes. Das mache ich bloß als Anreißer. Es gibt ein sehr, sehr schönes YouTube-Video. Ich spiele das jetzt bloß eine Minute. Es geht in Wirklichkeit 15 Minuten. Bei YouTube Überwachung statt. Das ist durcheinander.
Überwachung statt. Was ist das überhaupt? Unter einem Überwachungsstaat versteht man einen Staat, der ganz legal alles handeln, die Aufenthaltsorte und Freunde seiner Bürger überwacht, um Straftaten zu verhindern oder um sie schneller aufzuklären. Das klingt doch erstmal nach einer ganz guten Idee. Straftaten werden verhindert und alle sind sicherer. Trotzdem ist der Begriff negativ geprägt. Worin liegt das? Eine der wichtigsten Aufgaben eines Staates ist es, für Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Gleichzeitig muss er ihnen auch Freiheiten zugestehen, damit jeder sein Leben individuell gestalten kann. Sicherheit und Freiheit ergänzen sich, weisen sich aber auch in Schranken, denn Freiheit ist immer mit Risiken verbunden und Sicherheit schränkt immer auch Freiheiten ein. In Demokratien hat sich daher ein Kompromiss etabliert, welcher das Beste aus beiden Welten vereint. In einem Überwachungsstaat dagegen wird die Freiheit durch übertriebene Sicherheitsbedürfnisse eingeschränkt. Und das ist auch schon sein größtes Problem.
Okay, also wie gesagt, gibt es auf YouTube. Jetzt hier einen Link hinzuschreiben, ist auch Quatsch. Der CCC bemüht sich eigentlich schon seit seiner Gründung auf Risiken der Informationstechnik hinzuweisen. Beispiel Wahlcomputer, Sie hatten es erwähnt, der Bundestrojaner. Ja, und wo ist, wie gesagt, so sehr, sehr stark auch um Auswirkungen auf die Gesellschaft geht. Aber zurück zu das Internet, erkläre ich gern kurz, worum es hier eigentlich geht, weil es weiß ja nicht jeder. 2013, das ist also nicht lange her.
Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen, unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
Finde ich übrigens ein interessantes Statement. Das ist ja praktisch, als diese ganze Affäre losging, ne? Da ist das erste Mal von Obama irgendwie gebrieft worden und dann so eine Aussage, das ist irgendwie krass. Ja, wie gesagt, ein klein wenig Technik, so ein Ding, das ist 2011, bloß wie groß so dieses Ding Internet ist, das muss man sich immer mal klar machen. Wir haben also, das war 2011, ne? Da gab es 606 Milliarden Menschen auf der Erde und ein Drittel davon war bereits Internetnutzer. Ich glaube, das ist jetzt schon fast die Hälfte. Ja, es gibt also bla bla, es ist einfach riesig. Auch das mit den Tweets ist schon lange überholt. Also ich glaube, die sind jetzt bei 100.000 oder so Tweets pro Sekunde, was sie letztens in Japan erreicht hatten. Hier mal so ein Bild oder das, ja. Das sieht man praktisch, ich hoffe, den Beamer nicht richtig, aber eigentlich geht da noch so ein Schatten mit drüber, so die Tag-Nacht Nutzung des Internets. Auch Anfang des Jahres von einem Hacker erhoben worden, die Daten, indem er einfach so offene WLAN-Router benutzt hat. Kam das Bild raus. Und wenn wir über Internet reden, ist vielleicht das Bild hier am interessantesten. Diese roten Linien symbolisieren so ein bisschen, wo die dicken Kabel durchgehen. Ne? USA muss natürlich immer in der Mitte sein. Und was man halt hier oben, das sieht man hier nicht. Hier oben ist also die Insel, Großbritannien, und da sieht man halt, dass die dicken Pipes dort durchgehen. Und dann, wie gesagt, das sind alles hier so Überseekabel, das sieht man auch, Afrika ist mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen besser angebunden, aber da ist halt alles noch ziemlich dünn. Dann gibt es hier den großen Verbündeten Neuseeland, dann geht er halt nach Japan, China viel rüber, aber eigentlich der dickste Strang ist hier so zwischen USA und Europa. Und das meiste davon wiederum geht halt über die Insel und da ist es halt, kann Wunder, dass die NSA dann immer 100 Millionen Pfund, ne, ist ja auch kein Pappenstiel, auf den Tisch legt, um den Leuten, die jetzt in Zeitungsredaktionen Festplatten im Keller zertreten, da einfach alles mitzuschnorcheln. Ja, und das, worum es geht, ist ja nicht irgendwie 5% oder 15% oder irgendwas. Die halten in einem Ringbuffer, also das ist so, ja, kann man sich vorstellen, so ein Glas, ja, da gibt man oben Daten rein und dann bleiben die 3 Tage drin und dann tröpfelt das unten so wieder raus und damit man oben halt neue Daten reinkippen kann. Also so ein Zeug machen die. Und wenn man sich diese Dimension von diesem Internet, was da an Traffic wirklich drüber geht, mal klar macht, das ist also, ich finde es irre. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich beschäftige mich schon seit Ewigkeiten so hobbymäßig mit solchen Sachen. Da gab es mal, das muss auch irgendwie Anfang 2000 gewesen sein, gab es so eine Aufregung, da gab es so ein NSA-Key, also war da gespeichert als eine Variable im Windows-Betriebssystem. Ne? Und da wurde also lange orakelt, ja, und haben die da jetzt irgendwie einen Schlüssel und können da alles entschlüsseln, tatütata. Und damals hat man solche Leute, die sowas erzählt haben, als Spinner abgetan, ja, das war, ja, da haben sie irgendwelche Programmierer hier einen Spaß gemacht. Solche Geschichten, dass sie mit Unterseebooten, mit U-Booten solche Unterseekabel anzapfen und dort Daten abschnorcheln, ja, da hat man auch gesagt, das sind hier die Aluhüter, die, ne, sind so ein bisschen abgedreht. Wie wir jetzt wissen, das sind alles wahre Geschichten. Also das ist nicht eine von diesen ganzen komischen Verschwörungstheorien, die sich hier irgendwie so als Hirngespinst komplett herausgestellt hätten. Sicher alles immer ein bisschen in Nuancen, aber meistens eben doch was dran, ne? Wie mit diesem R-51 hier, wo alle Leute gedacht hatten, es wären UFOs. Und dabei haben die halt Spionageflugzeuge damals dort getestet, die halt sehr, sehr hoch geflogen sind. Ach, vor kurzem rauskommen. So, zurück zu dieser Technik. Und da gibt es halt diese dicken Leitungen und die gehören dann irgendwelchen Telekommunikationsanbietern. Und wenn wir jetzt aus Deutschland eine E-Mail schicken bei Google an einen anderen, der bei Google auch seinen E-Mail-Account hat, dann ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass diese E-Mail erstmal von seinem Provider, vielleicht die Telekom, über die Leitung wandert bis in das Google-Rechenzentrum. Das Google-Rechenzentrum wird jetzt nicht bei der Deutschen Telekom am Backbone hängen, sondern die hängen irgendwo anders dran. Und da gibt es einen sogenannten Austauschpunkt, Internet-Austauschpunkt. Dort hängen dann diese ganzen großen Provider zusammen und tauschen den Traffic aus. Und je nachdem, bla bla, kostet es Geld oder nicht, bis dann halt die E-Mail, die man von Deutschland nach Deutschland verschickt, in den USA irgendwo auf dem Server liegt. Und Deutschland rüstet sich damit, den größten dieser Internet-Austauschpunkte zu haben, in DE6, das ist in Frankfurt, also ein großes Rechenzentrum. Ja, und die geben da an, dass sie halt 465 Teilnehmer haben, das sind Daten von einem Jahr hier, dass sie 7 Terabyte pro Sekunde Public Peering machen können, das ist also, wo man sich nicht gegenseitig Geld bezahlt. Naja, und bla bla. Also im Prinzip, wenn man so zu Hause seinen 1 Gigabit Switch hat, ja, sind das alles irgendwie Dimensionen, die kann man sich nicht mehr richtig vorstellen. So. Dann hat Sie vorhin auch angesprochen, dass wir hier mehr digitale Selbstverteidigung benutzen sollten. Dazu so ein paar Stichwörter bloß, ich gehe da kurz drüber. Erst noch ein Zitat. Ist ein bisschen holprig übersetzt. Sind beide von dem Typen, der E-Mail-Verschlüsselung zuerst programmiert hat, nicht erfunden, aber zuerst programmiert. Also das ist dieses PGP oder in der bekanntesten Implementierung GNU-PG, womit man den Inhalt der Mail ziemlich sicher verschlüsseln kann. Und auch der Snowden hat ja darauf bestanden, dass der Greenwald PGP benutzt. Ansonsten wäre alles schon ein bisschen eher passiert, hätte der Greenwald den Umgang mit PGP gekonnt. Das musste er halt erst noch lernen. Womit man sich dort halt überhaupt nicht schützen kann, sind gegen Verbindungsdaten oder wie jetzt neudeutsch immer gesagt wird, Metadaten. Dazu kommen wir dann aber noch. Dennoch gibt es diese ganzen Programme von Leuten, die sich wirklich in ihrer Freizeit zum Großteil hinsetzen und das Zeug implementieren. Und die Anfangsgeschichte von PGP, damals durfte keine Krypto exportiert werden aus der USA, deswegen haben die das Zeug auf Papier gedruckt, weil natürlich Free Speech damals noch galt, haben das auf Papier ins Ausland gebracht, haben es dort wieder eingesendet, den ganzen Source Code, und dann übersetzt und die Fehler ausgemacht. Und, ne? Also mit so einem Aufwand haben die Leute gekämpft. Ich weiß nicht, es war irgendwie in den 90ern oder so. Ja, wer benutzt hier PGP? Wahnsinn. Ja, ist gut. Ja, und das ist halt eine Sache, könnte man zum Beispiel fordern, dass Behörden prinzipiell sowas unterstützen. Punkt. Und das wird sicherlich alles eine Weile dauern, bis sie dann hoch und dann müssen wir jetzt hier, ne? Aber solange man die Leute nicht zwingt, zum Beispiel ihre IT-Technik dort einzukaufen, wo halt nicht irgendwelche Kinder in Afrika in der Mine als Sklaven gehalten werden. Oder wenn man halt die Leute dazu zwingt, ihr müsst euren Kunden, also euren Bürgern anbieten, dass die Leute verschlüsselt E-Mails schicken können. Und nicht, damit meine ich nicht die E-Mail. Also kennt jemand die E-Mail? Ja. Das ist also, da kann man für dasselbe Geld wie ein Brief kostet, kann man Texte verschicken. Ist einer dafür verantwortlich, dass man das alle paar Tage auch wirklich anguckt, wenn man so einen Account hat, weil das als rechtssicher zugestellt gilt. Und wenn man halt nicht reinguckt, dann ist es trotzdem zugestellt und ja, dann kann man dann schon mal was verpassen. Und der Witz an dem System ist, dass alle Nachrichten, die man darüber schickt, nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind, so wie das zum Beispiel bei PGP ist. Also da habe ich halt einen Schlüssel und nur mit dem Schlüssel kann man es wieder entschlüsseln. Nee, dort wird es halt auf einem Server erstmal entschlüsselt, weil könnte ja Spam sein. Also ob ein Spammer für 58 Cent eine Spam-E-Mail verschicken würde. Da könnte ich ein paar Millionen verschicken für das klassische E-Mails. Also das wird sicherlich so nicht passieren. Aber es wäre immerhin ein Anfang, weil man dann halt auch die IT-Hersteller dazu zwingt, wenn sie denn an Behörden IT-Technik verkaufen wollen, einfach so ein Zeug mit zu implementieren. Und wie gesagt, in der freien Softwarewelt gibt es das alles. Es gibt es auch für Windows und so. Man muss halt nur installieren. Das ist am Anfang ein kurzer Schmerz, aber wenn man es einmal eingerichtet hat, dann geht es eben. Auch ziemlich transparent mittlerweile. Ja, die nächste Sache, wenn man so Webseiten anguckt, dann ist halt dieses Drama mit diesem HTTPS. Es ist besser, als nicht HTTPS zu verwenden. Ich bin aber der Meinung, dass dieses ganze System, weil es halt so eine hierarchische Vertrauenskette hat, komplett gebrochen ist, weil natürlich der Obama, also, ne, das ist jetzt bloß ein Sinnbild, hingehen kann zu so jemandem, der digitale Ausweise ausstellt und sagt, hier, ich will mal bitte schön den Generalschlüssel, und dann lesen die halt alles mit. Oder die greifen halt bei, ich will jetzt nicht Google sagen, aber bei irgendeinem Anbieter halt genau hinter der Entschlüsselung ab. Und das merkt der Mitarbeiter bei diesen Firmen noch nicht mal. Trotzdem immer besser, man hat es. Ja, dann gibt es so eine Technik, das sind Anonymisierungsdienste. Tor ist da so das, was sich weltweit jetzt, ja, was am populärsten ist, sagen wir es mal so. Und der Witz bei dem System ist, dass man halt nicht direkt zu einem zu einer Zielwebseite oder was auch immer für einen Dienst man da benutzt geht, sondern man geht über so eine sogenannte Mixkaskade. Das heißt, man springt erstmal im Internet so ein bisschen hinher, also mit seinen IP-Paketen, und dann irgendwann kommt es dann auf dem Webserver raus und der Webserver hat keine Chance mehr zurückzuverfolgen, wo es denn eigentlich herkam. Und nur das Netz als solches weiß, wohin das Paket zurückgeht. Auch nicht eine einzelne von diesen Tor-Servern. Problem dabei ist, die Vermutung gab es ja schon von bekannten Bloggern in Deutschland, also Fefe, wenn ich denn die Möglichkeit habe, den gesamten Internet-Traffic mitzumonitoren, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, sowas rückwärts wieder aufzulösen. Interessant auch, wer immer solche Tor-Nodes betreibt. Das sind also nicht nur Aktivisten, das sind zum Teil halt auch Geheimdienste, die sich dafür interessieren, was denn dann über so eine Exit-Node dort an Traffic rausgeht. Eine andere Sache, die wir auch immer als CCC predigen, zentralisierte Dienste bringen halt immer Probleme. Ne? Wir haben das jetzt gerade mit solchen E-Mail-Diensten. Also mir ist es persönlich egal, ob das jetzt Gmx heißt oder Google. Ich fühle mich einfach nicht sicher, wenn so der ganze E-Mail-Traffic irgendwie bei einem da so konzentriert ist. Dasselbe gilt natürlich für viele andere Dienste auch. Deswegen, wobei sich das eher an, weiß nicht, wie man das richtig zum Beispiel in ein Gesetz gießen sollte, könnte. Schön wäre aber, wenn wir wieder so ein bisschen zu den Anfängen des Internets zurückkehren, wie es halt bei E-Mail zumindest vom Ansatz her ist, dass man verteilte Systeme hat, wo es halt nicht so einfach ist. Ich muss jetzt Facebook abgreifen und Twitter und dann habe ich so im Prinzip 90% der sozialen Netze gefangen, sondern wenn das alles so ein bisschen verteilter wäre, technisch ist alles gelöst leider, nur halt nicht in der Praxis, glaube ich, hätten wir auch ein bisschen weniger Probleme. Zumindest würde es halt eher auffallen, wenn E-Mail-Provider wie Lavabit zum Beispiel, wo es halt doch mal jemanden gibt, der sich nicht so schnell beugt und einfach sagt, gut, dann mache ich halt meinen Dienst zu, bevor ich euch hier Daten rausgebe. Zumindest bringt das so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn jemand sagt, hier, naja, also wir geben halt 3 Datensätze pro Woche raus, wenn wir müssen, weil wir Google heißt. Hat übrigens noch viele andere Vorteile wie Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und so ist er. Ja. Abschließend noch kurz, wenn man sich ja ein bisschen schwer vorstellen kann, ne? Also das ist, glaube ich, auch so eines der Hauptprobleme. Jetzt wird uns halt gesagt, es wird der sämtliche Internetverkehr wird abgegriffen und es wird also alles irgendwie ausgewertet und ja, es ist so groß, das kann man sich echt nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass, und das ist, was ich halt wirklich echt schade finde, ist, dass wir, wie es der Enzensberger gesagt hat, in so eine postdemokratische Gesellschaft hier reinschlittern, wo es halt bestimmte Kontrollinstanzen überhaupt nicht mehr gibt, wo, wie gesagt, der Guardian von Geheimdienstmitarbeitern aufgefordert wird, hier Festplatten zu zertreten, was auf so vielen Ebenen so unsinnig ist, weil natürlich haben die davon Kopien, ja. Aber nur um so zu zeigen, hier sind wir irgendwie als Geheimdienst, sind wir hier die Macht im Staat. Das finde ich ist ziemlich erschreckend. Oder was sie halt mit dem Miranda da gemacht haben, einfach 9 Stunden mit dem Gesetz festzuhalten, das sind wirklich nicht auf ihn zutrifft. Aber egal. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mal bei YouTube kurze Videos, geht nicht lange, rausgesucht von solchen kommerziellen Anbietern von solcher Software, mit dem man dann so Sachen wie also dieses X-Keyscore hier auswerten kann. Und worum es dabei geht, ist alles Mögliche an Daten, an diesen Meta- oder besser eigentlich Verbindungsdaten zusammenzusammeln. Das heißt, wer hat mit wem telefoniert, wer hat wem E-Mails geschrieben, wer hat mit wem mit irgendwelchen Instance-Messaging-Systemen kommuniziert über andere soziale Medien und. Welche Webseiten besucht und so. Ne? Diese ganzen Daten geht es ja alle. Und das ist von dem ersten.
To this large interesting group of people. And you see there's a whole lot of different kinds
of. Hier sieht man halt, hier sind Zahlungsdaten drin, Telefonanrufe und Flugdaten waren drin, wer mit wem geflogen ist, irgendwo hin, wer war ein
Anruf.
Jetzt geht es darum, also wer hat wen bezahlt, ne? Das ist also immer in eine bestimmte Richtung geht. Und der Hersteller von der Software ist halt besonders stolz drauf, dass er dann hier mit solchen roten Clownsnasen hier das Ganze noch visualisieren kann. Und man sieht halt, hier geht es nicht darum, wer hat wie viel überwiesen oder sowas oder wer hat was gesagt, sondern es ist alles nur Dinge, die man halt über diese Verbindungsdaten raussucht. Ja, zwischendurch noch ein kurzes Zitat von von Dresdner, Erich Kästner und noch ein kurzes Video von einem anderen Hersteller, weil da gibt es noch nicht nur einen. Es geht genau wieder um dieselbe Sache. Also stolz, dass wir noch viel mehr Verbindungen gefunden haben zwischen den zwei. Jetzt nehmen sie noch Daten von sozialen Netzwerken dazu. Und versuchen natürlich hier den Redensführer zu finden. Wieder Finanzdaten. Ja, also es geht immer so eine Dreiviertelstunde an solche Werbevideos für solche Sachen. Wollte ich bloß mal zeigen, weil das, glaube ich, ganz beeindruckend ist, wenn man sich eine Dreiviertelstunde...
Oder wo finden wir Adresse?
YouTube. Das kann ich dann nochmal kurz raussuchen.
Kannst ja noch sagen. Dann,
ja.
Links auf die Seite 2.de.
Was?
Einfach die Ankündigung, die Links vielleicht dann in den Beitrag mit reintun.
Genau, das können wir machen. Ja. C3D2.de können wir das Zeug mit verlinken. Was kann ich hier der Name?
Nee.
Okay. Ja. Vielen Dank, damit bin ich.
So, jetzt habe ich natürlich gleich die zentrale Frage. Und das ist also EFAS jetzt. Aber EFAS ist also dieses elektronische Fallanalysesystem, mit dem also im Jahre 2011 dann praktisch unsere Handydaten irgendwie durchgescannt wurden. Ich habe ja so den Eindruck, oder jetzt die Frage an beide, ich weiß es nicht, wir haben uns jetzt seit Jahren bemüht, da ein bisschen mehr drüber rauszukriegen. Also ich habe nichts rausgekriegt. Und man hat so den Eindruck, dass EFAS wahrscheinlich vielleicht dieser Technikstandard ist, den die Geheimdienste vor 20 Jahren angewendet haben. Und dass das jetzt sozusagen bei der Polizei angekommen ist und jetzt dürfen die das auch verwenden. Oder ist es das? Frank Becker.
Ja, das, was ich gezeigt habe, sind wie gesagt Werbevideos für so eine Software. Ich weiß nicht, was sich hier Sachsen geleistet hat.
Trola Security Solutions heißt, sie ist diese Firma.
Das war nur hier kein Video, gut, was ich gezeigt habe, aber vorstellbar ist es natürlich, dass die eine ähnliche Sache haben. Ja. Und das, was sie natürlich versuchen, aus solchen Sachen rauszuziehen, gibt es ja mehrere Beispiele. Zum Beispiel die so ein CIA-Einsatz, der in Italien gelaufen ist vor ein paar Jahren, der ist ja auch klassisch über Verbindungsdaten aufgeklärt worden. Immerhin hatten die Italiener den, jetzt nicht unbedingt sagen Mut, aber die haben halt sich an ihren Rechtsstaat gehalten und haben das zur Anklage gebracht, damit die so überhaupt das publik geworden. Ich denke mal, das, worum es hier in Sachsen ging, war, was wir hier gezeigt haben, den Redensführer, das Netzwerk aufzuzeigen, was sie hier Gatekeeper genannt haben, also so, was sind hier die wichtigen Personen da drin und so. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir heute, oder anders, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass solche Ermittler solchen Daten mehr glauben als dem, was jetzt wirklich der Realität entspricht. Ne? Also es gibt ja auch schon mehrere Beispiele, wo Leute irgendwie in diesen ganzen Quatsch reingesogen wurden. Also diese No-Flight-Liste ist so ein schönes Beispiel dann, die einfach nichts dafür konnten. Und man muss sich halt immer über die Verhältnismäßigkeit im Klaren sein. Also was richte ich hier in Wirklichkeit an? Was passiert mal mit diesen ganzen Daten? Die, glaube ich nicht, dass sie es bis heute gelöscht haben.
Die haben einen Teil gelöscht, aber sie arbeiten noch weiter.
Ja, sie löschen einfach nicht.
Herr Banusch, Sie haben es geprüft.
Ganz kurz noch dazu.
Genau, ich frage Sie jetzt, was ist EFAS? Was kann EFAS und was haben Sie rausgefunden? Wie viel können Sie uns sagen?
Also, wir dürfen jetzt nicht den Fehler begehen, zwei Teile mit oder zwei Welten miteinander zu vermischen. Einerseits die Strafverfolgung und andererseits die Nachrichtendienste. Strafverfolgung oder auch Gefahrenabwehr, also die beiden klassischen Aufgaben der Polizei, der Staatsanwaltschaften, richtet sich im Regelfall gegen bestimmte Personen, die mögen namentlich noch nicht bekannt sein, aber es gibt jedenfalls das Allerwichtigste dabei in einem Rechtsstaat, die Hürde des Anfangsverdachts. Der Anfangsverdacht, also die Kenntnis von Umständen, die den Verdacht einer Straftat begründen. Dem Anfangsverdacht muss man immer ein Denkmal setzen. Ne? Das muss man in Stein meißeln und vergolden und in die Vorhalle der Justizgebäude reinstellen. Der Anfangsverdacht ist das, was uns alle vor ungerechtfertigter oder anlassloser Überwachung schützt. Das ist das, was im Bereich der Strafverfolgung für gewöhnlich gemacht wird. Da braucht jeder Staatsanwalt, jeder Polizist, der irgendeine Straftat verfolgt, braucht einen Anfangsverdacht. Da gibt es natürlich jetzt auch Einzelfälle, in denen
man,
den Anfangsverdacht vielleicht ein bisschen selbst herbeiführt oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen funktioniert dieses Prinzip, dass man einen Anfangsverdacht braucht, um eine Maßnahme gegen eine bestimmte Person durchzuführen. Und da gibt es gab es früher eben, wenn ich es mit mehreren Personen zu tun habe, meinetwegen mit einer kriminellen Vereinigung, die, was weiß ich, Banken ausraubt oder die sonst irgendwie was Böses tut, klassischerweise eine Wand, an die man versucht hat, oder auf die man ein Papier, ein großes Papier gespannt hat und dann versucht hat, die Beziehungen zwischen diesen Personen grafisch darzustellen. Das ist vermutlich vor 100 Jahren gemacht worden, es ist vor 50 Jahren gemacht worden. Und das wird auch heute gemacht, nur heute wird es eben nicht mehr mit Filzstift und Papier gemacht, sondern heute wird es mit Programmen gemacht, mit hochspezialisierten Programmen, die versuchen, den Ermittlern, wie gesagt, ich befinde mich jetzt in der einen Welt, in der Welt der Strafverfolgung, ich komme gleich auf die andere zu sprechen, zu erleichtern, Beziehungen zwischen Personen zu entdecken. Also, was weiß ich, irgendwelche, zur Verfolgung irgendwelcher Straftaten, Bankraube oder Banküberfälle oder Entführungen oder wie auch immer. Das ist vermutlich ein Bereich, in dem wir von Exzessen abgesehen, die es immer gibt, wird es auch immer geben, im Grunde wahrscheinlich rechtsstaatlich kein Problem haben. Das Problem bei solchen modernen Ermittlungsinstrumenten wie EFAS ist aus unserer datenschutzrechtlichen Sicht, dass in diese Systeme eben auch so viele Fälle eingespeichert werden können, die nicht weiß und nicht schwarz sind, sondern die grau sind. Die Schwarzen, bei denen ich einen Anfangsverdacht habe. Das ist nicht das Problem. Die Weißen, bei denen nichts vorliegt, die dürfen nicht gespeichert werden. Wie aber ist es mit den Grauen, mit den Leuten, die zum Beispiel als Kontaktperson oder als zufällig Vorbeikommender, der dann irgendwo in der Nähe der Veranstaltung, um die es geht, geparkt haben und deren Nummern aufgeschrieben werden, wie ist es mit denen? Das ist aus Datenschutzrecht das Problem bei so einem System wie EFAS, was im Prinzip auf Hightech Niveau das tut, was Polizei immer gemacht hat oder Strafverfolgung immer gemacht hat, nämlich zu versuchen, Verbindungen zwischen Menschen herauszukriegen. So, aber zwei Sätze noch. Aber das ist ja nicht unser Thema heute Abend. Unser Thema heute Abend ist ja die anlasslose und umfassende Überwachung durch Nachrichtendienste zu ganz anderen Zwecken. Da wird immer vorgeschoben, die USA tun das aus Gründen oder zu Zwecken der Terrorismusabwehr. Nun ja, darüber kann man diskutieren, ob das wirklich trägt. Um wirklich Terrorismus abzuwehren oder um Spionage abzuwehren, bräuchte ich eigentlich keinen Full-Take. Da bräuchte ich eigentlich eine
im Vorhinein bestimmte, nach bestimmten Mustern geordnete Erfassung des Internetverkehrs. Aber das tun sie nicht, sondern sie nehmen alles raus und sie filtrieren alles. Und da kommt eben meine These mit ins Spiel, dass es wie so vieles mit Terrorismus gerechtfertigt wird oder mit der Abwehr von Terrorismus gerechtfertigt wird, es aber in Wirklichkeit doch um anderes geht, nämlich einfach um wirtschaftliche Interessen. Und jetzt vielleicht noch ein oder zwei Sätze und dann kann man weiter fragen und die Frage ist heute Abend noch nicht gestellt worden, obwohl ich sie für eine der wichtigen halte.
Bitte!
Warum tun etwa die USA das oder warum tun andere Länder wie oder andere Staaten wie China oder sonst was? Warum tun die das?
Sagen Sie es uns. Was ist Ihre Vermutung?
Also jetzt spreche ich nicht als Vertreter meiner Behörde, Herr Schneider, ja, um das klar zu machen, sondern jetzt spreche ich also sehr privat. Ich glaube, weil sie einfach wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand stehen. Die USA haben seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein gigantisches Handelsbilanzdefizit. Die verbrauchen pro Tag etwa 2 Milliarden US-Dollar, die sie importieren müssen. Und solange die Welt US-Dollar kauft, funktioniert das Ganze auch. Und solange die USA Dollar nachdrucken, funktioniert das Ganze auch. Sie konsumieren schlicht und einfach mehr, als sie erwirtschaften. Im Grunde genommen, wenn man einen Blick auf die US-Wirtschaft wirft, muss man doch sagen, viel Konkurrenzfähiges haben sie nicht. Sie haben die Rüstung, sie haben die IT-Branche, sie haben, naja, vielleicht noch so in der Biotechnologie in einigen Bereichen die Nase vorn, aber jetzt mal ganz platt ausgedrückt, schon bei Autos oder bei Waschmaschinen sind sie eben komplett nicht mehr konkurrenzfähig. Das waren sie längere Zeit, so bis, wie gesagt, Ende der 70er Jahre war das Ganze ausgeglichen. Da entsprach sozusagen der Anteil an der weltweiten Wirtschaft ihrer tatsächlichen Stärke und da musste man also nicht permanent Geld importieren. Also ich glaube, sie tun es einfach, weil sie nicht mehr genügend im eigenen Land mit ihrer eigenen Wirtschaft erwirtschaften können. Und das macht natürlich gierig. Da guckt man natürlich sehr gerne, was machen denn die anderen. Dann fängt man an zu spionieren. Ein wenig erinnert mich das so an die Endphase der Sowjetunion, wo auch eben sehr die besten Leute eigentlich in den Sicherheitsapparat gegangen sind. Nicht? Wo also sehr Leute... Putin ist sicher kein dummer Mensch, ja. Wo die klügsten Leute eben im Sicherheitsapparat waren. Oder Herr Becker, Sie haben vorhin das MFS erwähnt. Das waren mit Sicherheit, das war auch eine Elite, nicht? Das waren sehr gute Leute, die da drin waren, die aber letztlich der Volkswirtschaft gefehlt haben.
Das ist jetzt eine Frage, was gut ist, ne?
Ja, leistungsfähige Leute.
Im Sinne von Leistung.
Leistungsfähige Leute, nicht moralisch gut, sondern leistungsfähig, in dem Sinne meine ich. Also die letztlich der Volkswirtschaft gefehlt haben, weil sie eben mit anderem beschäftigt waren. Und so ein Phänomen, finde ich, sieht man auch bei so großen Staaten wie den USA, die eben einfach mit ihrer Wirtschaft nicht mehr zurechtkommen.
Viele Fragen. Ich will nochmal Frank Becker nochmal kurz fragen. Was wissen wir tatsächlich, was kann Prism, was kann X-Keyscore, was kann Tempora? Das ist die Absaugung. Also wie weit ist denn die Aufklärung? Oder tappen wir noch total im Dunkeln?
Na,
du verstehst das ja, was ich lese.
Ich würde gerne okay, alles, da noch eingehen, aber gut. ich mache das hinterher. Ich meine, ich kann auch bloß das erzählen, was in der Zeitung stand, also was der Snowden hier veröffentlicht hat. Zum Teil gab es Leute, die selbst diese Folien angezweifelt haben, bis dann halt da von der NSA irgendwie niemand widersprochen hat und dann also klar war, dass es schon authentisch ist, das Zeug. Wir können halt heute davon ausgehen, dass jegliche Verbindungsdaten einfach mitgeschnitten werden und dass zum Großteil halt auch Inhalte mitgeschnitten werden. Punkt. So, interessant finde ich immer bei diesen ganzen Quasi-Dementis dann, also hier mit 5% können wir nur und wir dürfen ja eigentlich 20 und diesem, ne, dann gibt es immer so eine Aussage, diese Daten werden nicht erhoben in diesem Programm. Das ist immer, was man dann hört. Ja? Und da muss man eigentlich schon hellhörig werden, weil man weiß, na, dann ist es halt irgendwie ein anderes Projekt. Und dass die Amerikaner dieses Abschnüffeln dieses Traffics an die Briten outsourcen, ist ja auch eigentlich vollkommen klar, weil die irgendwann sich wahrscheinlich doch noch ein bisschen an ihre eigenen Gesetze gehalten haben und haben das einfach outgesourced. Und ob die es jetzt auf der Seite vom Kabel oder auf der anderen Seite abschnorcheln, ne, ist ja mehr oder weniger egal. Und dann kommt es halt zu so einer schönen Kooperation zwischen Geheimdiensten, dass die einen sagen, ja, wir schnüffeln hier ein bisschen und geben euch die Daten und ihr schnüffelt dann bei uns und gebt uns die Daten. Und
das ist die Frage des Ringtausches, die hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Also es ist ja in der Debatte drinne. Also Merkelchen oder Frau Merkel und Herr, ihr Mensch, der ihr Innenminister jetzt meme, sage ich mal, sagt ja in Deutschland immer, in Deutschland, ja, weil das ist ja alles für uns Neuland und wir wissen also nicht, dass die deutsche Mail da hier erstmal über die Welt geht. So, das heißt, es ist ja im Grunde eigentlich eine Bestätigung von dem ganzen Verdachten, wenn die immer nur sagen, in Deutschland, ja, weil es geht ja gar nicht um in Deutschland. Also die Frage des Ringtausches, ist es tatsächlich so, dass die Geheimdienste miteinander so arbeiten, dass jeder das andere abschnorchelt in anderen Land und aber dann sozusagen die Daten, also die Franzosen kriegen dann ihre Daten dann von Deutschen, so sage ich mal. Und die Franzosen geben dann, was sie in Deutschland abgeschnorchelt haben, dann den BND oder so. Also was wissen wir dazu? Ist das so?
Also ich bin sehr dankbar für das Ansprechen dieses Themas. Mhm. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass in der Welt der Nachrichtendienste sozusagen der eine, was er nicht tun darf, den anderen tun lässt. Also davon darf man ausgehen, ja.
Die CIA lässt die Ägypter foltern für sich. Auch,
ja? Naja, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt reden wir nur von der, von der Erkenntnisgewinnung durch, durch das Absaugen der des Kommunikationsverkehrs. Aber es gilt, glaube ich, generell und zwar auch innerhalb der Bundesrepublik. Da können wir jetzt auch wieder auf einen deutschen Bezug, einen rein deutschen Bezug herstellen, was das eine Landesamt für Verfassungsschutz nicht machen darf, weil es möglicherweise eine andere Altersgrenze für Speicherungen hat oder sonst was. Das macht eben, wenn man ganz böse ist und wenn es ganz schwer drauf ankommt, lässt man eben halt den Bund machen, nicht? Oder ein anderes Land. Oder davon bin ich ziemlich überzeugt. Also das glaube ich schon. Und das findet international statt. Man darf sich übrigens auch, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass all das auch Handelsware ist. Das ist einfach Handelsware. Du gibst mir, ich gebe dir. Und möglicherweise, wenn dann noch irgendwie was übrig bleibt, dann muss der andere eben noch was draufgeben. Also damit wird auch einfach gehandelt. Wenn eine Information erstmal, sagen wir mal, wenn es die Amerikaner wissen, dann wissen es irgendwann die Neuseeländer. Und wenn es die Neuseeländer wissen, dann wissen es irgendwann die Japaner. Und wenn es die Japaner irgendwann wissen, dann wissen es vielleicht irgendwann mal die Koreaner und so weiter und so fort. Also es wird.
Wir erfahren es gar nicht.
Ja, es gibt auch sicherlich, es gibt auch Ringe, in denen die Bundesrepublik drin ist. Ja, also ich habe jetzt ein wenig nach Ostasien umgelenkt, aber also anders, wenn es die Deutschen wissen, dann wissen es vermutlich irgendwann mal möglicherweise. Es kommt immer darauf an, kann ich mir damit einen Vorteil erkaufen? Seine Handelsware. Dann wissen es irgendwann mal die Niederländer, wenn es die Niederländer wissen, wissen es die Österreicher, wenn es die Österreicher wissen es die Kroaten, und wenn es die Kroaten wissen es die Serben, und wenn es die Serben wissen es die Russen. Also, ja, klar, damit wird gehandelt.
Ich erinnere mich nur mal, dass mal Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sowas von Grundrecht auf Information der Selbstbestimmung habe ich mal gelernt, so im Studium und so, da glaube ich auch dran, aber
ja,
das ist vor 25 Jahren her.
1493.
Ja, aber das ist. Okay, ich wollte jetzt aber, ich hatte Kai Ködel gebeten, auch nach vorne zu kommen. Kai ist irgendwie vom Piraten, wir haben zusammen diese Demo auch gemacht am 27. Und ja, was willst du dazu sagen? Wie empfindest du das? Was müsste man tun?
Also ich denke, dass ich bin seit 20 Jahren im Internet unterwegs, also das ist für mich kein Neuland, Migrant. Also ich fand das auch ganz makaber und man merkt daran, dass einfach schon ewig lange einfach das Falsche getan wurde, dass man einfach blau naiv in diese digitale Welt gestolpert ist und immer noch drumherum stolpert manche. Es gibt auch viele Leute, die da immer noch einen Bogen drumherum machen, aber eigentlich kommt auch niemand mehr drumherum. Man muss endlich mal anfangen, was auch der CCC sagt, dass ich würde mal fragen stellen, wie viele können hier eine verschlüsselte E-Mail empfangen aus dem Publikum?
Hat er schon.
Ja, wie viele nutzen PGP-NAT? Das eine ist das Empfangen, also die meisten sind gar nicht in der Lage, einfach mal eine verschlüsselte Mail von jemandem zu bekommen, der einfach fragt, was Wichtiges mitzuteilen hat. Also der Staat, der macht auch so Dinge wie DE-Mail. Also ich kenne es, ich habe es mitentwickelt, aber das ist Wahnsinn, wenn man sich sieht, wie kann man sowas also bauen und dann auch nicht sagen, dass dort keine End-zu-End-Verschlüsselung einbauen. Oder diese Gesundheitskarte dort, das ist nicht mal BSI-zertifiziert, das gibt's gar nicht. Also da gibt es vom Staat eine Behörde, die sich um Sicherheit bemüht und die eigenen Produkte sind nicht mal dort zertifiziert. Also ich würde auch mal gerne wissen, wie viele Behörden in Sachsen oder in Deutschland sind denn überhaupt schon BSI zertifiziert. Also entsprechend dem Grundschutz, der sozusagen Grundschutzhandbuch, das gibt es auch schon seit, ich glaube, 10 Jahren, habe ich irgendwann mal ein Praktikum gehabt. Das gibt's. Also man sollte einfach Die Firmen müssen sich dafür sozusagen bestätigen lassen, dass die Daten sicher aufbewahrt werden und alles Mögliche. Und
ja, aber das ist eigentlich auch eine Datenschutzrechtliche Pflicht.
Ja, also
steht das im Datenschutzgesetz,
also dass man das machen muss. Ich weiß noch, da bin ich Nachsicht. Ich bin kein Techniker. Ich weiß auch, dass wir permanent predigen, BSI-Grundschutz etc. etc. Inwieweit? Die Frage kann ich nicht beantworten, wie viele sächsische Behörden diesen Anforderungen genügen. Das weiß ich nicht.
Da stellen wir jetzt die Anfrage.
Das ist aber eigentlich schade, also weil es bemühen sich auch einige Firmen, also auch Behörden darum. Und das nächste ist, ich finde es eigentlich, also wenn wir jetzt sagen, die Behörden, die setzen jetzt, die haben jetzt wichtige Daten von ihren Bürgern und sind jetzt nicht zertifiziert. Die haben jetzt irgend so eine Software dort einsetzen, die ist 20 Jahre alt. Und welche Möglichkeiten haben die dann eigentlich schon? Haben die Leute, die sie dann
darauf ansetzen? Naja, also viele Leute haben wir nicht. Wir sind ja insgesamt nur eine Behörde von 20 Leuten, inklusive Schreibdienst etc. Wir haben ein Referat, was sich mit Technik befasst, also mit Informationssicherheit oder überhaupt mit Technik, Datenschutz und Technik. Da ist ein Informatiker und so ein, ich würde sagen, Halbinformatiker und dann sind noch zwei andere. Also es sind insgesamt vier Leute, also das ist keine starke Kraft, sicher nicht. Aber die versuchen natürlich schon, und das bekomme ich so am Rande auch mit, ist nicht mein Referat, aber egal, die versuchen natürlich schon, die Behörden zu beraten. Da geht es auch um Fragen der Informationssicherheit und die haben auch jetzt mitgeholfen, dieses Schreiben an den Ministerpräsidenten, indem wir also eine Erhöhung der Informationssicherheit fordern, zu formulieren.
Aber also vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, vielleicht was sind Ihre jetzt zentralen Forderungen jetzt an die sächsischen Behörden in technischer Hinsicht?
Ja, wir haben gesagt, zunächst mal also muss das Ganze Anlass sein, erst mal zu evaluieren, erst mal den Stand der Informationssicherheit überhaupt rauszubekommen. Da gibt es den Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste und der müsste im Grunde genommen erst mal anfangen, Schwachstellen oder zu erkennen, was es überhaupt an Schwachstellen gibt. Also eine Evaluation des gegenwärtigen Stands der Informationssicherheit, das muss sicher als erstes mal gemacht werden. Oder dafür gibt das Ganze Anlass. Und dann haben wir noch gesagt, ihr müsst fördern und erproben und konsequent einsetzen, technische Maßnahmen zur Datensicherheit, insbesondere von Technologien zur durchgängigen Verschlüsselung, also zur Endverschlüsselung bei der Übertragung und bei der Speicherung von Daten. Wir reden also jetzt über die Daten, die staatliche Stellen in Sachsen oder kommunale Stellen in Sachsen erheben. Denken Sie an Sozialdaten, denken Sie an sonstige.
Zensusdaten.
Sowas, ja, genau. Ja gut, wobei die natürlich nur interessant sind, wie sie aggregiert sind. Also irgendwann wird es Statistik und dann ist es nicht mehr zurückführbar auf den Einzelnen. Dann müsst ihr lokale, solltet ihr lokale Cloud-Dienste, die sächsischen Einrichtungen unternehmen, eine sichere Verarbeitung ihrer auch personenbezogenen Daten erlauben, fördern. Und dann solltet ihr sicherheitstransparente Produkte und Dienste einsetzen und fördern. Und dann solltet ihr den Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste, SID, stärken und auch die Informationssicherheitsbeauftragten in den Behörden und auch die Beauftragten für den Datenschutz in den Behörden.
Jetzt sagen Sie nochmal, welcher Minister ist dafür zuständig?
Also für Sächsische Informatikdienste Herr Dr. Martens und für den Rest größtenteils eher das Innenministerium, würde ich sagen, ja. Und dann solltet ihr, und jetzt sind wir sicherlich nicht d'accord, die für Spionageabwehr zuständige Abteilung des LFV Sachsen stärken und die dazu anhalten, die Unternehmen und die Einrichtungen der Wirtschaft und der Forschungseinrichtungen besser und proaktiver zu beraten, als es derzeit der Fall ist. Ich glaube, da spricht man kein Geheimnis aus, wenn man sagt, dass das ein bisschen im Argen liegt. Nicht? Das Problem ist ja nicht die Großindustrie, ein VW oder ein Daimler-Benz, die wissen sich zu schützen. Die haben ganze Heerscharen von Leuten, die hochqualifiziert sind und darauf achten, dass da keine Industriespionage möglich ist. Und die schotten sich schon richtig ab. Aber was ist mit der, was weiß ich, der TU Dresden oder mit irgendeinem innovativen kleinen sächsischen Unternehmen, was irgendwo in Freiberg hockt, die gar keine Ahnung davon haben, wie sie sich schützen können. Die werden abgesaugt. Und da Deutschland ja größtenteils aus mittleren und kleineren Unternehmen besteht, ist es wohl eine reale Bedrohungslage. Darum geht es meines Erachtens. Das ist wirklich für mich ein Schlüssel zur Erkenntnis, warum die USA oder andere das so machen. Und dann sollte man schließlich, und das finde ich wichtig, den Selbstdatenschutzgedanken fördern. Und zwar sollte man damit schon in der Schule anfangen. Man sollte den Schulkindern einen Begriff davon vermitteln, was sie tun, wenn sie bei Facebook sind und was da für Daten über sie abgesaugt werden und dass die elendlang gespeichert werden und dass es keine Löschung dort gibt und dass amerikanische Sicherheitsdienste
oder Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden darauf zugreifen können, etc. etc. Das ist im Grunde ein Erziehungsauftrag, der müsste in der Schule beginnen. Das ist vielleicht noch nicht so nachvollzogen, wie es in unserer Informationsgesellschaft, die halt alles über elektronische Datenverarbeitung macht, erforderlich wäre. Nicht? Wir müssen uns ja auch klar machen, wir haben immer noch ein Landwirtschaftsministerium, das ist das Ministerium, was dafür sorgt, dass wir genügend zu essen haben. Das ist der primäre Sektor. Gibt es Landwirtschaftsministerien seit 100 Jahren. Dann haben wir Wirtschafts- und Arbeitsministerium, die sorgen dafür, dass genug Stahlblech für die Erzeugung von Autos da sind. Das ist der sekundäre Sektor. Aber wir leben seit 20, 30 Jahren in einer Gesellschaft und in einer Wirtschaft, die auf Datenverarbeitung, elektronische Datenverarbeitung beruht. Und wir haben diese weitere industrielle Revolution in der Politik noch überhaupt nicht nachvollzogen. Es gibt kein Ministerium für Datenverarbeitung, für Informationsverarbeitung. Obwohl das eigentlich heute das Wichtigste ist. Alles, was wir tun, beruht darauf. Ob wir krankenversichert sind, ob wir Geschäfte tätigen, ob wir was immer machen, ob wir nur mit Freunden chatten. Es ist alles elektronische Datenverarbeitung und wir hinterlassen überall Spuren. Und es ist im Organisationsgefüge des Staates noch nicht nachvollzogen.
Gut, jetzt sind Sie dran, Ihr dran. Wir haben lange genug geredet. Nee, Frank, gut, okay.
Nur ganz kurz zu dem. Das muss halt zu dem Putin, ne? Weil er auch hier in Dresden und so, der Typ, das muss man wirklich mal klar machen. Da guckt man nach Russland und denkt, um Gottes Willen, dort regiert jetzt der Geheimdienst und die gehen da gegen Leute vor und ja. Auf der anderen Seite genau dasselbe Ding. Dass da nicht der Geheimdienst regieren würde. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, irgendwie Präsidentenflugzeug vom Himmel zu holen und zu sagen, okay, jetzt ist hier eine Mauer quer durch Europa.
Das waren die Amis jetzt in dem Fall.
Sicher. Sicherlich. Also, ne, ich glaube, das haben sie nur indirekt offiziell eingeräumt. Aber ich glaube nicht, dass die Österreicher hier.
Nein,
das war dann teilig. Das war ja das Verbot des Überfluges über Spanien.
Deswegen sind die Österreicher
runter. Die haben auf amerikanischen Druck das verweigert.
Richtig. Und dann musst du in Wien dann landen, weil sonst wäre
genau, aber auf österreichischem Boden ist seine Maschine durchsucht worden. Ne, ob man das jetzt Spaziergang durchs Flugzeug nennt oder so. Ne, aber Fakt ist, die haben halt
nachgeschaut.
Die haben nachgeschaut und die haben sich noch nicht mal darauf verlassen, wenn er sagt, nee, der sitzt hier nicht. Ne? Wie gesagt, wir haben das hier, das ist sippenhaft, also ne, das kennen wir aus dem Mittelalter, da wird der Lebenspartner von einem Journalisten 9 Stunden festgehalten auf dem Gesetz, wo nur, glaube ich, wirklich offensichtlich klar ist, der Typ ist kein Terrorist, der hat nicht die Bombe in der Tasche oder das Messer im Schuh oder was auch immer dann da so die Leute anstellen. Oder dass man halt in eine Redaktion geht von der Zeitung und sagt, ihr müsst jetzt hier von eurem Informanten das Zeug zerkloppen. Also da ist die viele Gewalt im Staat, ist einfach weg.
Und dann muss man deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, also das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht in Deutschland, wenn man jedenfalls die Rechtsprechung ernst nimmt, einfach sowas von offensichtlich verfassungswidrig sind, dass man sich fragt, wie sowas in England möglich ist.
Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so verfassungsmäßig ist. Mhm. Da kommt dann vielleicht in 4 oder 5 Jahren raus, nee, das hättet ihr jetzt nicht machen dürfen. Und? Rollt da irgendein Kopf?
Jetzt bin ich mal brutal. Wir haben viel zu lange gelabert. Wer möchte was beitragen, fragen oder sonst was? Sie haben gezuckt, habe ich das richtig gesehen? Okay, dann nicht,
oder? Ja, ich könnte etwas fragen, und zwar
bitte,
und dann das mit dem Ringtausch. Ja. Wird das denn in Deutschland überhaupt rechtlich funktionieren, weil doch nicht immer der Auftraggeber verantwortlich bleibt?
Also in Deutschland gibt es im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz, ich glaube in § 11 oder 13 Absatz 4, sind wir mal drüber gestolpert. Ja, ich gucke es nicht genau nach, also wir können es genau sagen. Also es gibt eine Vorschrift, dass also Sächsischer Verfassungsschutz, ich gehe aber auch für Bundes-BfV, also für alle Dienste auch an ausländische Dienste weitergeben können, wenn es für deren Aufgabenfüllung erforderlich ist. So, da kriegt der Jurist schon wieder einen Schreikrampf, weil erforderlich heißt, dass der Gegenseite bestimmt, ob er es braucht oder nicht. Und dann kann der Sächsische, ja, ich sehe es ein bisschen immer sorgfältig in der Argumentation, aber ich spitze es dann zu auf das, was es bedeutet. Also es gibt diese Vorschrift und ich nehme eben an, dass eben da genau über solche Vorschriften dann ganz nach legalem deutschen Recht, aber doch das ganze Zeug rübergehalten wird. Also ich finde, also unser kleiner Sächsischer macht das sicher nicht, aber der sitzt ja drin in Antiterrorzentren, der ist mit BND, mit BfV ist der verknüpft und das machen die. Also das machen die Bundesdienste. Aber natürlich auch mit Daten, die natürlich auch von Sachsen zugeliefert werden. Sowohl vom LKA als auch vom Landesamt für Verfassungsschutz. Wollen Sie es bestreiten?
Nein, ich will es nicht bestreiten, aber vielleicht ergänzen. Also die Vorschrift ist mir jetzt nicht im Kopf, weiß ich nicht genau. Ich habe es nicht dabei, das Gesetz ist nicht. Keine Angst.
Im Ordner.
Ich gucke nach und sage es Ihnen.
Okay. Aber das Prinzip, um was es geht, das ist, glaube ich, schon in der Welt der Nachrichtendienste verbreitet. Nicht regulär oder nicht als Standard, aber wenn nötig, dann macht man das schon. Ne? Was der eine nicht darf, das macht halt der andere. Und dann tauscht man das aus. So werden eigentlich Grenzen, oder die der Gesetzgeber gezogen hat, umgangen oder überschritten. So wird, und zwar, wenn das auf nationaler Ebene passiert, passiert es sicher erst recht auf internationaler Ebene. Also befreundete Dienste, die werden schon, was der eine nicht tut, den anderen tun lassen. Oder nicht tun darf, den anderen tun lassen. Das ist sicher ein Problem. Vorhin ist noch das Stichwort, auf was ich unbedingt auch noch zu sprechen kommen wollte, gefallen, nämlich die Kontrolle der Nachrichtendienste. Sie wissen, die Nachrichtendienste werden unterliegen im Wesentlichen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Europäischen Union, wenn wir jetzt nur von denen sprechen, aber auch den USA, einer parlamentarischen Kontrolle. Diese parlamentarische Kontrolle ist schwach. Darüber muss man sich völlig ganz im Klaren sein. Also wenn hier argumentiert wird, so auch auf Bundesebene, dass es das parlamentarische Kontrollgremium gäbe und so weiter, das ist alles doch sehr, sehr schwach. Also das sind gutmeinende Abgeordnete, die manchmal, das jedenfalls ist meine Erfahrung, sich nicht ganz mit ihrem Rollenwechsel vom aktiven Politiker zum öffentlichen Kontrollorgan zurechtfinden. Das ist die eine Schwierigkeit, dass man aktive Politiker da hat, die eben, wenn die Tür hinter ihnen zugeht, sich immer noch als XYZ-Partei zugehörig fühlen und dann ihre kleineren oder größeren Grabenkämpfe mit den Angehörigen der ABC-Partei in dem Kontrollgremium machen, eigentlich vermutlich nicht so ganz richtig verstehen, dass wenn die Tür hinter ihnen zugeht, dass sie dann ein öffentliches Kontrollorgan sind und nicht mehr ein Parteipolitiker. Das ist das eine. Das andere ist, dass die eigentlich zu wenig dürfen. Also im deutschen Nachrichtendienstrecht ist es meistens so, dass die Amtsleitung oder das übergeordnete Ministerium, also das Innenministerium, bestimmt, was denen vorgelegt wird. Also es ist nicht so, dass das Kontrollgremium bestimmt, was es kontrolliert, sondern es ist so, dass es das, was es vorgesetzt bekommt, begutachten darf. So. Und das ist ein Grundfehler. Und wir hatten ja, ich habe vorhin eingangs diese Sachsensumpf-Affäre, die ja eigentlich eine Verfassungsschutz-Affäre war, erwähnt, da ist das überdeutlich geworden. Also einerseits Politiker, die als Mitglieder des Gremiums ein öffentliches Amt ausüben sollten, aber das nicht verstanden haben, sondern halt nach wie vor Parteipolitiker sind, mit allen Lächerlichkeiten, die dazugehören, und andererseits aber eben viel zu wenig Befugnisse haben, viel zu wenig aktiv selbst tun dürfen. Die dürfen nicht durchs Landesamt spazieren, dort eine Tür eintreten und sagen, machen wir den Schrank auf, das will ich jetzt kontrollieren, was sie eigentlich müssten, um eine richtergleiche Kontrolle zu gewährleisten, gerade in diesen hochsensiblen Bereichen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss richtergleich sein, die Kontrolle, und davon sind wir meiner Erfahrung
nach beurteilen.
Weit entfernt. Es ist kein richtergleiches Kontrollieren. Und dann gibt es noch den Hansel von Datenschutzbeauftragten, der ab und zu da rein darf, der darf auch die Türen eintreten, der darf auch sagen, machen Sie die Schublade auf oder zeigen Sie mir, was Sie da machen, und geben Sie mal Einsicht in Ihre Datenverarbeitungsanlagen. Aber da sage ich nur noch mal, es sind zu wenig Leute, das schaffen wir nicht. Wir haben auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Auch die Staatsanwaltschaften freuen sich, wenn wir sie besuchen und kontrollieren, auch die Polizei. Und man kann mit dem Landesamt für Verfassungsschutz, also das kann man nicht seinen Fokus drauf nehmen.
Kerstin Hassendach?
Ja, drei kleine Sachen, ganz viele Fragen, aber vielleicht eine technische, die schnell geht, weil ich es immer wieder gefragt werde. Helfen Verschlüsselung und Anonymisierungsdienste bei den Verbindungsdaten? Und das auch noch, wenn es mobil ist. Also hilft uns das irgendwas, dass die Verbindungsdaten? Das Zweite, ich würde ganz kurz, vielleicht Herr Banasch nochmal, also jetzt zurück nach Sachsen. Ich habe heute den Geschäftsbericht vom SIT gelesen und bin ehrlich gesagt erschrocken, was da zur Datensicherheit drin steht. Das ist eine anderthalb Seite. Mhm. Und die schreiben, wir haben da bei dem europäischen bei der Krisenübung mitgemacht. Und wir müssen am Ende sagen, vor allen Dingen haben wir aus den dort gesammelten Erfahrungen viel gelernt. Also das ist schon, halte ich für sehr banal, also was dort drin steht. Das Zweite, ich habe auch den SAKD, den Geschäftsbericht, gelesen. Sie wissen, wir haben dort immer mit Meldedaten und KKM abrufen. Auch dort bin ich erschrocken, dass die unwahrscheinlich, also ihre Geschäftspolitik, das KKM, also das kommunale Kennmelderegister, stellt die Daten auch Power-Usern zur Verfügung, also privaten, wo ich mich echt frage, ist das eine öffentliche Aufgabe, können die das, wo sie auch noch in ihren aktuellsten Geschäftsberichten einfach reinschreiben, ist ein großes Segment, was wir ausbauen. Wir machen regelmäßig Akquise, wir rufen unsere Power-User regelmäßig an, um den Service noch erhöhen zu können. Wo ich mich einfach frage, können Sie, oder passiert dort irgendwie ein Umdenken oder sitzen also, die das auch wieder aus?
Was Kerstin jetzt meint, ist dieser Meldedatenskandal. Also dass die unsere Meldendaten verticken, verkaufen. Und die SAKD, wie heißt das, Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, das ist eine staatliche Behörde und die hat die Aufgabe, möglichst viel Daten von uns zu verticken. An die sogenannten Power-User, also an die es machen. Ne? Das ist vollkommen pervers. Also das ist das... Okay, schön.
Also dort, wo ich einfach sage, was tun wir jetzt gerade als Landtag, als Land, um die Datensicherheit zu erhöhen? Herr Martens hat aktuell reagiert und hat halt gesagt, wir brauchen sachseneigene Server. Ansonsten habe ich in jedem Ministerium einen IT-Beauftragten. Also ich habe so den Eindruck, er sagt zwar, ich mache was, aber eigentlich ist alles gut in Sachsen. So, und das Dritte ganz kurz noch. Ich habe mal gelernt, Safe Harbor. Also Sie haben das vor uns angedeutet. Also wie kommunizieren wir denn jetzt eigentlich? Es ist noch nicht allzu lange her, dass Neuseeland, glaube ich, von der EU auch so ein Safe Harbor Siegel bekommen hat. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass Neuseeland auch so ein dickes Kabel hat. Also kann man da als Einzelner jetzt einfach sagen, also ich meine, ich habe mal gelernt, dass nach Datenschutzgesetz halt in Safe Harbor Land ist halt sicher. Und da muss man nicht mehr prüfen und da kann man Datenauftragsverarbeitung machen und so ähnliches. Wie ist das jetzt? Also müssen jetzt die Risikobewertungen in den Unternehmen anders sein? Ich weiß nicht, ob das jetzt so diffizil ist, aber nee.
Gut. E-Mail, und deswegen haben verschiedene Firmen halt ihre E-Mail-Dienste dicht gemacht, die Sicherheit anbieten. Dort gibt es Verbindungsdaten oder die sogenannten Metadaten, da kommen wir nicht drum rum, das ist halt im Protokoll so drin. Es gibt dann Remailer und so, aber das hat so mit eigentlicher E-Mail dann weniger zu tun. Und Verschlüsselung hält halt die Inhalte weg. Man muss aber auch bei Verschlüsselung immer wahnsinnig aufpassen, was man da wirklich verwendet, weil viele von diesen Produkten oder Programmen nicht unbedingt von den, die sind auch ziemlich kaputt. Und das stellt sich meistens erst Jahre hinterher raus. Das heißt, wenn man Krypto verwendet, dann sollte man sich immer auf abgehangene Software wie dieses PGP oder GNU-PG, das nennt man nicht irgendwann, verwenden, wenn jetzt irgendwie so ein neuer Instance-Messaging-Dienst da rauskommt, der sagt, oh, wir haben jetzt auch Verschlüsselung. Ne? Und dann guckt man danach und da sieht man, das haben zwei Studenten jetzt
zusammengeklappt.
Das ist nicht überraschend, dass das oft dann zusammenbricht in sich. Also man muss bei Verschlüsselung aufpassen, nur weil irgendwie jetzt jemand sagt, wir haben jetzt so und so viel mit Verschlüsselung hier, dann merkt man schon, der hat eigentlich keine Ahnung. Das ist ziemlich kompliziert, das ganze Ding, und schöner wäre, man könnte sich halt sicher sein, dass in einem Rechtsstaat Spionage, die unter Strafe steht, auch wirklich, dass das Gesetz halt durchgedrückt wird. Punkt. Ich versuche es nochmal zu beantworten. E-Mail wirft Metadaten ab und Verschlüsselung muss man genau wissen, was man da macht. Nur weil irgendwo Verschlüsselung dran steht, bedeutet das lange nicht, dass es jetzt wirklich vor Dritten sicher ist. Punkt.
Also schützt in erster Linie die Inhalte, oder?
Verschlüsselung schützt die Inhalte und ich muss aber nochmal sagen, wenn ich hier denke, ich habe jetzt zu meiner Bank hier, da ist vorne so ein Schloss im Browser und deswegen ist jetzt alles sicher und da steht dann dran High Grade 256 Bit IS sonst was Verschlüsselung. Das muss nicht heißen, dass die Verbindung jetzt wirklich für zum Beispiel Geheimdienste nicht ausspähbar ist, weil die halt an die Generalschlüssel rankommen in diesem System. Oder solche Dinge gehackt werden. Einen Satz will ich übrigens noch ganz kurz sagen, das ist wichtig. Was der Snowden auch gesagt hat, ist, dass die Geheimdienste aktiv Institutionen hacken. Ne? Also es ist nicht nur, dass sie die Daten
schnorcheln, was so anfällt, sondern die hacken auch aktiv Geräte. Also gibt es dann immer mal so, unser Außenministerium war zum Beispiel mal so eine Attacke. Da hat man immer gedacht, oh, der böse chinesische Hacker, ne, der da...
die EU war es auch. Bei deutsche Botschaften, glaube ich.
Roten, ja. Roten Armee und so. Ne? Also wir haben ja auch in Dresden eine Firma, die sich ja zur Abwehr, also Wikinet, von solchen Sachen damit beschäftigt. Und das muss man aber wissen. Und das ist gerade für... Also die Wirtschaft ist jetzt nicht so mein primärer Fokus, aber darüber müssen sich die Leute im Klaren sein. Wenn die wirklich Sachen haben, die interessant sind für andere, dann ja, müssen wir damit rechnen, dass sie angegriffen werden. Ist so.
Kai? Ich würde noch kurz was ergänzen. Also was man sich sicher sein kann, wenn man nicht verschlüsselt, dann wird automatisch alles gescannt, alles mitgelesen. Also da kann man sich sicher sein, wenn man die Verschlüsselung einsetzt, dann besteht zumindest schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auf jeden Fall sehr schwer wird für die, das zu knacken. Und man sollte das auch auf jeden Fall dort machen, wo man zum Beispiel personenbezogene Daten oder der Bank oder irgendwo, wo es möglich ist oder wo wichtige Sachen übertragen werden, sollte man es auf jeden Fall machen. Einfach mal. Und was ich noch sage, also dieses SSL, das ist, wer dahinter sitzt am Server, also da kann man auch reingucken, einfach so, ich mache das jeden Tag. Also das ist nicht das Problem. Also deswegen, also wenn man jetzt zum Beispiel für mehrere Webseiten das gleiche Passwort verwendet, das ist zum Beispiel schon mal ganz schlecht. Also weil dann sehe ich, also, bei dem einen Provider angemeldet ist, dann hat man dann vielleicht gleich für den anderen das noch mit. Das ist so vielleicht noch am Rand dazu.
Ja, und das ist immer so ein Gesamtding. Also der Manning zum Beispiel, bei dem Manning, dem ist nachgesagt worden, dass er seine Chatprotokolle mit dem Assange gespeichert hat, obwohl die mit OTR sauber verschlüsselt über die Leitung gingen. Ja, wenn dann halt jemand ankommt und dann seinen Rechner aufmacht, dann... die ganze Verschlüsselung auch nichts genutzt. Also das ist nicht einfach. Ich habe jetzt Verschlüsselung eingeschaltet und jetzt ist alles gut. Davor kann man echt nur warnen.
Jetzt noch mal Fragen kurz, weil wir noch ein paar Leute dran nehmen wollen.
Frage. Kerstin, ja. Nee, Frage habe ich nicht. Ich wollte nur kurz darüber antworten.
Genau, Ihre Frage.
Also das meine ich, kann ich nur unterstützen. Für einen Nachrichtendienst ist es ja in erster Linie gar nicht mal so interessant, was für Inhalte kommuniziert werden. Das interessiert vielleicht dann, wenn man etwas näher unter die Lupe genommen hat, sondern zunächst mal ist es interessant, die Verkehrsdaten, die Zusammenhänge zu erkennen. Zusammenhänge erkennen. Also eine, wie früher an der Tafel, ein Bild zu haben, wer mit wem. Darauf kommt es an. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen zu großen Exkurs mache, wenn ich bei der Gelegenheit noch das Stichwort Präventionsstaat unterbringe. Sozusagen früher, 1493, als Herr Lichte Jura studiert hat, da ging es darum, dass ein möglicherweise repressiver Staat sich gegen bestimmte Straftäter oder politische Gegner wendet. Das war sozusagen immer Reaktion. Nach 2001 hat sozusagen dieser Komplex in den USA und weltweit erkannt, dass es viel wichtiger ist, dass man schon vorher weiß, wo was passiert und wie jemand denkt. Das Stichwort dafür ist Präventionsstaat. Ne? Dass es also gar nicht mehr darum geht, jemanden zu verfolgen, sondern dass es darum geht, präventiv zu wissen, wer mit wem. Und das wirklich in einem weltweiten Maßstab. Die NSA beschäftigt 40.000 Leute. Und hat ein Jahresbudget von 10 Milliarden US-Dollar, alle US-Nachrichtendienste zusammengenommen, noch viel mehr. Das heißt, die USA stecken ein enormes Geld und eine enorme Expertise in die Aufklärung weltweiter Beziehungen. Das ist das Stichwort Präventionsstaat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Es geht nicht um die Verfolgung von irgendjemandem oder um die Abwehr von Terrorismus, sondern es geht darum, vorweg zu erkennen, wo bin ich in 14 Tagen oder wie denke ich in 3 Wochen oder wie auch immer. Das ist eine fundamentale Änderung gegenüber früheren Zuständen. So, jetzt noch ganz kurz hier. Das ist Teil unseres Schreibens gewesen, unserer Aufforderung an die Staatsregierung, eben das SID und die SAKD zu stärken. Und was jetzt veröffentlicht wurde, das ist eben vermutlich noch nicht von einem hoffentlich bald einsetzenden Umdenken geprägt, sondern das ist noch Ergebnis des langen Schlafes, diese Einrichtungen, was die Informationssicherheit angeht, geschlafen haben, fürchte ich. Und noch in allerletzten kleinen Bemerkung zu Safe Harbor. Safe Harbor ist kein kein Staatsabkommen. Ne? Das ist nicht so, dass man, sondern Safe Harbor ist ein Angebot an bestimmte Unternehmen, die sich selbst freiwillig diesen Regeln unterwerfen und die dann ersatzweise, weil es in diesen Ländern wie den USA kein von der EU anerkanntes, angemessenes Datenschutzniveau gibt, doch beliefert werden dürfen. Es ist ein Feigenblatt, wirklich mehr nicht. Und die Europäische Datenschutzkonferenz, die Artikel 29-Gruppe, die hat jetzt einstimmig, glaube ich, beschlossen, ich glaube, die haben sowieso eine Einstimmigkeit, die hat beschlossen, dass sie vorerst mit Safe Harbor nicht weitermachen wird. Und die Frau Reding aufgefordert,
Die EU-Kommissarin
für Justiz, und aufgefordert, zu überprüfen, ob das Safe Harbor überhaupt noch taugt. Klammer auf, wenn es nicht mehr taugt, sind wirtschaftliche Interessen der USA massiv bedroht. Sie wissen, dass die USA in der gegenwärtigen Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung, die auf EU-Ebene jetzt im parlamentarischen Verfahren drin ist, massivst intervenieren, weil die natürlich genau wissen, das ist das Öl unseres Zeitalters. Darum geht's. Das ist extremst wichtig für die US-Wirtschaft oder für alle übrigen entwickelten, hochentwickelten Wirtschaften, dass die Daten frei fließen können. Und das ist jetzt wieder nicht Nachrichtendienstrecht, aber das ist Wirtschaftsrecht sozusagen. Das ist der Bereich der Wirtschaft. Die intervenieren massiv. Ich habe gehört, noch nie gab es so viele Änderungsanträge zu einem Entwurf einer EU-Verordnung.
Also Facebook und Google machen massiv.
Wir haben 5000 Änderungsanträge für 87 Artikel des Grundverordnungsentwurfs.
Hier, wir sind jetzt schon ziemlich lange unterwegs, aber ich möchte trotzdem noch mal ins Publikum geben, falls es noch Fragen, nicht noch, sondern ich bin gespannt auf Fragen und Bemerkungen. Du wolltest was sagen? War hinten das eine Meldung?
Ja, ich.
Also jetzt erst hier vorne und dann die Dame, war das eine Meldung?
Ja.
Okay, also dann da. So rum, bitte.
Herr Wannersch, Sie sagten vorhin, dass Sie oder die Behörden nur bestimmte Prozentsätze auswerten dürfen von uns.
Also der BND, 20%,
der BND.
Auslandsaufklärung.
Gilt das für alle Behörden?
Nein.
Wenn ja, ist dann zum Beispiel auch die Auswertung von nicht selbst erhobenen Datensätzen trotzdem möglich? Also nehmen wir mal an, man darf nur 20% abhören, ja, und man braucht aber die anderen 80%. Dürfen die Behörden das einkaufen, Ringtausch? Und das dann auswerten?
Also oder? Dürfen tun sie es nicht. Nee, das glaube ich nicht, weil das ist ja eine Umgehung der gesetzlichen Vorschriften.
Aber Sie sagten vorhin, das ist ja mehr oder weniger ungeschriebenes Gesetz, dass es hier gemacht wird.
Dass man Sachen, von Sachen profitiert, die andere erhoben haben, die andere strengere oder liberalere, lockere Rechtsvorschriften haben, das glaube ich, das passiert. Das will ich auch nicht ausschließen, dass der BND sagt, jetzt möchte ich aber im Tausch für irgendwas anderes mal, was weiß ich, mit speziellem Fokus auf die deutsch-irakische Kommunikation irgendwie was bekommen von Februar bis März oder wie auch immer. Das kann ich mir schon vorstellen, das wird passieren. Insofern kann es da, aber da spekuliere ich jetzt nur, kann es möglicherweise Umgehungen geben. Aber die deutschen Nachrichtendienste sind schon an Recht und Gesetz und Recht gebunden. Und ich nehme an, oder ich meiner Erfahrung nach, halten sie sich in aller Regel auch daran. Es gibt dort vermutlich nicht mehr Gesetzesüberschreitungen und Exzesse als meinetwegen bei den Staatsanwaltschaften. Da gibt es auch immer wieder. Aber im Grunde genommen halten die sich schon an Gesetz und Recht. Was nicht ausschließt, um jetzt Ihre Frage zu beantworten, dass man sich eben im Wege des Tausches vielleicht auch nicht die Rohdaten, das wohl kaum, aber eben eine Essenz übermitteln lässt, ne? Wenn das passt und wenn man ein Erfordernis dafür sieht.
Sie sagten auch, Sie sagten auch, dass diese Präventionsstart jetzt stattgefunden hat und dass Sie natürlich auch wollen, dass dieser Anfangsverdacht ziemlich hoch gesetzt wird. Heißt das nicht eigentlich auch, dass der schon fast gegen Null tendiert?
Nee. Der Präventionsstaat ist eine, ich versuche es nochmal zu erläutern, das Thema oder das Stichwort Präventionsstaat begreift eine Entwicklung, die sozusagen im Sicherheitsbereich generell stattgefunden hat. Und zwar vorwiegend, glaube ich, in den USA und den Ländern, die mit den USA assoziiert sind. Aber ich nehme an, in Russland wird es auch nicht anders sein. Also die Idee, die man heute technisch eben umsetzen kann, anders als vor 30 Jahren, ist seit 2001 in den USA, wir müssen alles wissen, bevor es passiert. Die USA haben beschlossen, das wird mir oder uns nicht noch einmal passieren, was 2001 passiert ist. Und das ist ja auch vielleicht für gewisse Zweige der US-Industrie ein ganz angenehmer Nebeneffekt, dass man jetzt so einen Fokus darauf setzt, zu sagen, wir schotten uns ab, wenn terroristische Anschläge irgendwo stattfinden, dann bitte überall in der Welt, aber nicht bei uns. Davon profitiert eine ganze Industrie in den USA, vollkommen klar. Also das meine ich mit Präventionsstaat. Dieses Umdenken, dass man nicht Geschehenes verfolgt, also reagiert, sondern dass man präventiv versucht, alles im Griff zu haben. Was natürlich eine Illusion ist, weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und das wird sich auch irgendwann zeigen.
Und weil es den fundamentalen Prinzipien des Rechtsstaats
widerspricht. Weil es den fundamentalen Prinzipien der amerikanischen Verfassung und
anderer
Verfassungen widerspricht. Vollkommen richtig. Und man sieht ja auch, in den USA gibt es ja eine Reihe von Kongressabgeordneten, denen das, was jetzt passiert, zu weit geht. Und da wird auch eine Gegenbewegung einsetzen. Aber das ist schwer, sich da sozusagen als Vertreter, als Volksvertreter gegen eine wirklich, ich glaube, mächtige Industrie durchzusetzen, die, weil sie keine Waschmaschinen ordentlich produzieren können, eben im Grunde genommen sich auf Rüstung und auf IT etc. verlegt haben. Das sind die starken Industrien in den USA. Und zufällig sind es die, die eben auch von diesem Terrorismusboom profitieren, ja, der da stattfindet. So, das ist gut. So, aber jetzt ganz kurz noch. Und Anfangsverdacht ist was ganz anderes. Anfangsverdacht ist was furchtbar Rechtsstaatliches und findet statt bei der Strafverfolgung. Nichts mit Nachrichtendiensten. Nachrichtendienste brauchen keinen Anfangsverdacht.
Bitte, da hinten. Nee, die Dame da hinten. Ja,
vielleicht eine eher politische Frage. Sie hatten gesprochen über Selbstdatenschutz. Und das wird, die Diskussion wird ja auch unter dem Thema Datensparsamkeit geführt. Also man muss wissen, welche Daten man abgibt und auch, man sollte am liebsten verschlüsseln. Ich sehe das mit dem Verschlüsseln und mit der Datensparsamkeit dann ein, wenn es darum geht, nicht vor bösen Leuten zu schützen. Sei es Verbrecher, sei es Wirtschaftsspionage, wenn ich ein mittelständischer Betrieb bin. Ich sehe es aber in dem Moment nicht ein, dass ich verschlüsseln muss, um mich vor meinem eigenen Staat oder einem fremden Staat zu schützen. Und ich habe das Gefühl, dass aber jetzt das quasi umfassend vom Bürger gefordert wird. Und ich finde, das überfordert den Bürger. Also ich sehe es halt nicht ein, warum ich vor meinem eigenen Staat schützen muss. Das ist eigentlich seine Aufgabe, mich zu schützen.
Mhm. War das jetzt ein Statement oder war das eine Frage?
Ja, immer so die Frage. Naja, es ist vielleicht falscher Rahmen, das jetzt zu fragen. Das müsste ich vielleicht.
Nein, ich würde gerne, wenn ich was sagen darf, würde ich gerne sagen, ja. Sie haben recht, ist genau das richtige Empfinden. Es geht eigentlich aus meiner Sicht im Grunde darum, dass man die Geltung der Grundrechte für die digitale Welt, die man mal für die analoge Welt erkämpft hat, sehr unvollkommen, dass man die jetzt auch erkämpfen muss. Also es natürlich haben wir einen Anspruch darauf, dass der Staat uns in Ruhe lässt, ja, wie das mal so ausgeht. Also wir haben ein Recht darauf, dass wir in Ruhe gelassen werden. Also wir haben das Recht auf Freiheit, so nennt man das, ja. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und der Staat darf nur dann mich behelligen, wenn ich eine Gefahr für einen anderen bin, also Polizei ein Störer bin, oder wenn ich mich verdächtig gemacht habe aufgrund konkreter tatsächlich Anhaltspunkte, dass ich eine Straftat begangen habe. Dann darf der Staat aber auch nur verhältnismäßig auf mich zugreifen, auf meine Daten und so weiter. Und sonst hat er die Finger von mir zu lassen, Punkt. Und alles andere ist kein demokratischer Rechtsstaat mehr. Und das, was er jetzt beschrieben hat mit Präventionsstaat, das, was sozusagen diese geheimdienstliche Denke ist, die jetzt in die Polizei rein diffundiert ist, die eben auch am 19. Februar 2011 und davor und danach bis heute stattfindet in Dresden. Ja, das ist genau diese Nachrichten, diese Denke, die mittlerweile eben auch auf die Polizei und auf die Staatsanwaltschaft, Entschuldigung, er stellt es zu positiv dar, nach meiner Meinung, einfach durchdiffundiert ist. Ja, und das stellt tatsächlich fundamental die Demokratie und die Freiheit in diesem Lande in Frage. So, das ist so. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dagegen an? Man muss sozusagen hier Bewusstseinsarbeit machen und man muss wirklich auch das Recht durchsetzen. Ja? Also uns, ich erinnere mich so, ich bin ja auch schon so alt wie er irgendwie. Früher hat man mal den Grünen vorgeworfen, ja, sie sind also für rechtsfreie Räume. Ja, so ein Scheiß. Ich bin dafür, dass das Recht endlich mal durchgesetzt wird. Und zwar das Recht, das die Freiheit sichert. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren sozusagen Gesetze bekommen, die im Grunde eigentlich darauf deuten, immer nur diesen Präventionsstaat durchzusetzen. Das ist sozusagen in Gesetzesform ist es Unrecht, sage ich jetzt mal so. Ja? Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Also wir haben jetzt mal, kühn wie wir sind, mal reingeschrieben, wir müssen den Artikel 10 novellieren. Also das ist die Grundrecht auf Fernmeldegeheimnis. Ja?
Das hat man in der Postkutschenzeit gemacht, ja, als dann die ersten Telegrafen, da hat man gesagt, ja, da wollen wir aber auch irgendwie, dass da keiner reinhört. Ja, das war damals, sag ich mal, peripher, weil die Leute noch damals miteinander gesprochen haben, ja. Aber heute im digitalen Zeitalter ist es das zentrale, ja, die zentrale Form des Austausches von sozialen Beziehungen. Ja, und da müssen wir dieses Grundrecht anpassen. Und da muss eben genau so was rauskommen als Ergebnis. Das war jetzt ein politisches Statement. Bitte.
Darf ich da auch nochmal ganz kurz dazu? Ist komplett richtig. Der Staat sollte uns zugestehen, dass wir sicher über die Straße laufen können. Und er sollte uns auch zugestehen, dass wir sicher Informationstechnik verwenden können, weil unser Bundesverfassungsgericht hat es uns schon erlaubt. Ja? Also wenn ich mal mit erwähnen darf, das war damals hier Dresdner Professor Fitzmann mit, ja. Involviert, auch der CCC, als es dann darum ging, dass halt unser Bundesverfassungsgericht, ich kriege den Namen jetzt nicht genau hin, aber das, dass man mit seinem Rechner hier da allein sein darf.
Vertraulichkeit und
Integrität, Informationstechnik. Genau. Wenn ich noch was dazu sagen darf, hätte ich die, wenn Sie es schaffen und wären gewählt in die Bundesregierung, würde ich mir echt wünschen, dass sowas wie der erste Otto-Katalog nicht wieder passiert.
Ja, ja. Da muss ich sagen, ich habe im Jahr 2002 an der Uni Dresden, ich weiß nicht, ob jemand dabei war, wahrscheinlich keiner, ja, mit Hans-Christian Ströbele und Gießen, also der Vorgänger, dazu eine Veranstaltung gemacht, ja. Und Ströbele war es zwar ein bisschen peinlich, ja, aber er hat es auch verteidigt und hatte auch gute Argumente, aber du hast im Grunde recht. Ja, ja, ich sag's nur, also wir haben bis 2002 debattiert.
Wie gesagt, also.
Das war die Frage, jetzt ist er dran, genau. Genau,
ich wollte das Wort noch sagen, weil vorhin kurz die Frage kam, was passiert mit den Verbindungsdaten, ob Verschlüsselung und Anonymisierung darauf Einfluss haben. Nochmal aber klarstellen, ja, Anonymisierung könnte darauf Einfluss haben, nicht bei E-Mail, haben wir vorhin gehört, fallen immer Metadaten an, es gibt E-Mailer, ist egal, ist zu kompliziert. Es gibt Tor, ist für die umfassende geheime Behörde auch schwierig, wo es abgefasst. Das würde helfen gegen Metadaten, ja. Oder damit Metadaten analysiert werden können. Ich denke aber, dass, also für als Bürger jetzt gesehen, es für die meisten einfach unmöglich ist, Tor richtig zu benutzen. Es gibt da zwar Möglichkeiten mit dem Tor-Bundle und ja, gut, aber es schränkt die meisten Leute so sehr ein, dass ich glaube, dass sich nicht durchsetzen wird. Also wir fordern es ja auch, also die Szene fördert es schon seit Jahren, aber es kommt halt, wird halt nicht getan. Und deswegen glaube ich halt, dass man da eher auf dieser staatlichen Ebene angehen kann und nicht, wie Sie gesagt haben, so eher auf der technischen. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass es da eine Lösung gibt.
Das ist komplett wichtig. Ich sage bloß noch mal ganz kurz, ich will nicht, dass ich mit dem Panzer durch die Straßen fahren muss, ja, bloß weil mein Staat nicht in der Lage ist, hier Verkehrsrecht durchzusetzen, dass halt die Leute nicht kreuz und quer über die Straße schießen. Genau, das ist genau der Punkt.
Das ist richtig, was Sie gesagt haben, aber das eine tun heißt nicht das andere lassen. Es kommt auch auf die Stärkung des Datenschutzbewusstseins und der Bedrohungsempfindung an. Im Grunde genommen müsste, und ich glaube, da ist die Deutsche Datenschutzkonferenz auch dran, der Arbeitskreis Technik, müsste einfach populärer sein für die ganz normalen Durchschnittsleute, wie sie sich besser schützen können.
Ja, wenn man sich über Tor dann über Facebook anmeldet, hat man halt schon gewonnen.
Ja.
Also auch noch zu diesem, also dass das alles so kompliziert klingt und dass man das nicht machen sollte, weil der Staat ja eigentlich verantwortlich ist, also man finde schon, dass es auch zum Beispiel Landespolitik wäre, zum Beispiel auch in der Schule Medienkompetenz, dass das einfach gestärkt werden muss. Also wenn dann Schüler auch keine Ahnung haben, was passiert, wenn ich halt auf Facebook ein Foto hochlade oder sonst was, das kriegt man dann erst mit, wenn halt das alles zu spät ist. Ne? Also das sind ja keine, also das sollte auf jeden Fall schon in der Schule gelehrt werden und das ist auch nicht so kompliziert, man muss nur einfach nochmal machen, genau wie einen Brief schreiben, das lernt man auch in der Schule oder rechnen oder das ist nicht so schlimm und auch Tor benutzen vielleicht dazu noch. Kann das machen. Das ist halt, also entweder man ist schnell oder man ist sicher, das ist immer Autofahren.
Ja, ich bedanke mich jetzt für die Debatte. Ich hätte mir auch selber noch 1000 Millionen Fragen. Ich hätte auch viel Lust, Herrn Banasch zu widersprechen, doch an vielen Stellen, aber da haben wir jetzt leider nicht die Zeit dazu.
Komisch.
Nee, ich würde es, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, wir sind ja alleine hier.
Sie jetzt wieder.
Bitte?
Sie jetzt wieder. Was?
Ich bin jetzt gerade bei der Abmoderation, Herr Banasch. Nee. Wie geht es jetzt weiter? Kai sagt was zu 31.8. und dann sagt Kerstin was zu FSA.
Genau, also am 31.8. da ist wieder diese, wie wurde es letztens genannt, die Veranstaltung der den Verrückten sozusagen, die halt den internationalen Tag der Privatsphäre, das ist schon so seit längerem von Anonymous, CCC, Piraten und verschiedene Netzaktivisten, die rufen mehrmals im Jahr dazu auf, einfach zu protestieren, eine Demo zu machen oder verrückte Veranstaltung. Das wird es auch wieder in Dresden geben, wie in allen größeren Städten. Und da geht es halt darum, um diese staatlichen Überwachungsprogramme, die Leute aufklären oder einfach mal die zu sensibilisieren. Das findet man auch wieder im Internet, IDP 13, also Internationaler Tag der Privatsphäre, wo das dann genau stattfindet.
Wenn der wieder das ist, ich glaube, Alberplatz 12 Uhr ist angemeldet.
Wenn das schon so angemeldet ist,
genau. Habe ich gehört, weiß ich, hoffe, das stimmt.
Wir haben, kann auch nochmal im Internet gucken, jetzt auch so auf anonymen Webseiten steht das dann, was genau passiert, was man vielleicht noch braucht, zum Beispiel, dass es irgendwelche guten Aktionen gibt, zum Winterglühwein im Sommer vielleicht, was anderes. Da könnt ihr auch alle hinkommen, das ist auch gut, wenn es diesmal auch wieder mehr werden, also, genau.
Kerstin, FSA?
Ja, wie schon seit vielen Jahren wollen wir halt mit vielen Dresdnern zu dieser zentralen bundesweiten Demo Freie Stadt Angst fahren. Es ist die Demonstration gegen Überwachung. Ist, glaube ich, das breiteste Bündnis, was ich kenne, also parteiübergreifend. Es sind Ärzte dabei wegen der Gesundheitskarte. Also es sind auch so viele Themen, auch ist immer wieder spannend, auch Sachen, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Atomalarm dieses Jahr irgendwie. Also es ist wirklich die größte bundesweite Demo und es lohnt sich da eigentlich hinzufahren. Wir haben uns überlegt, dieses Jahr, das ist nicht der schnellste Zug, aber es ist ein Zug, wo man mit Wochenendtickets fahren kann und ich, also da liegen auch Handzettel aus, also würde das auch organisieren, dass wir irgendwie genug Wochenendtickets bekommen. Der fährt 9.05 Uhr der Zug an dem Samstag. Ja, kommt einfach mit und am 8. dann alle zu Datenspuren.
Genau, Datenspuren, jetzt bist du dran,
ja? Abends schon am 7. Also das Problem dieses Jahr ist, es gibt 3 Veranstaltungen an dem Wochenende. Wir waren die Ersten, aber das nützt trotzdem nichts. Datenspuren sind genau an dem Wochenende. Also am Freitag gibt es so eine Veranstaltung für wer Kinder hat im schulpflichtigen Alter, wo wir so ein bisschen mit, ich habe gerade vergessen, das ist ein anderer Träger, aber jedenfalls machen wir mit. Da kann man auch ein bisschen so Hardware basteln und sowas lernen. Und am Samstag, Sonntag sind halt, so wie es bei den Datenspuren üblich ist, Vorträge und vor allen Dingen viele Diskussionen so auf den Gängen in der Scheune hier in der Stadt.
Jetzt sage ich nochmal was zum FSA. Also wir haben, glaube ich, Bundestagswahlkampf im Augenblick. Also man sieht, dass jetzt allmählich die Straßen voll werden. Will ich einfach mal als Botschaft mitbringen. Das ist 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Kerstin sagt, das ist ein parteiübergreifendes Bündnis. Es wird massiv davon abhängen, welchen Stellenwert, egal in welcher Regierung, ja, der Datenschutz und diese Fragen haben werden, wie groß diese Demo sein wird. Also ich sag's mal so, da müssen mindestens 20.000 Leute sein, sonst kommt sozusagen in Berlin in der politischen Klasse an, das Thema ist nicht wichtig. Ja, so läuft das. Ja, also es interessiert keine Sau. Das bleibt, deswegen ist es einfach auch politisch wichtig. Also wenn man aus meiner Sicht jetzt im Bundestagswahlkampf eingreifen will, ohne jetzt sich parteipolitisch, mache ich natürlich auch, ich tue mich auch parteipolitisch engagieren, wie ja auch, aber wenn man dort wirklich eingreifen will, dann muss man sich, glaube ich, für diese Demo engagieren. Da wird es dann entschieden, egal in welcher Koalition am 22. dann wieder regiert. Okay, dann bedanke ich mich jetzt herzlich für die Debatte und sie war wieder viel zu kurz und die Termine wurden ja angesagt und ich würde mir eben wünschen, dass wir in Dresden diesen Diskurs weiter verstetigen, auch mit immer mehr Partnern führen. Deswegen fand ich das jetzt sehr geil, dass jetzt mal jemand vom Datenschützer und auch von CCC bis zum Piraten bis zu uns mal hier an einem Tisch gesessen sind. Ich glaube, das war auch ein Novum. Ich gehe jetzt sogar so weit, das sage ich gleich, damit können wir erkennen, wie ernst es mir ist. Ich würde mich wegen dem Thema sogar mit einer FDP an den Tisch setzen, weil die habe ich auch gesehen, dass die hier damit plakatieren. Also wir brauchen hier wirklich ein ganz großes, breites Bündnis, um hier was zu bewegen. Gut. Okay, also vielen Dank und ja, bis später. Sogar mit der FDP, das zeigt die Dringlichkeit. Nein, das ist das Schlimmste. Das ist ein
Wahnsinn über sich selbst hinaus.
Naja, ich habe einfach mal gefragt. Also, ich sage das über die Leute und weil es die halt nochmal jetzt kommt und was sie da gebraucht haben.